Diese Ausgabe von Im Autokino wird präsentiert von Ultimate Eels.
Nen stürmen oder schneien, denn du strahlst selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass du hier gesammelt sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Feliz Navidad.
Ja, da bin ich dann raus. Ja.
Nehmt Platz im Autokino von Max Rockstar Nachtsheim und Chris Nandu.
Hey, herzlich willkommen zu Endtime Late Night. Mein Name ist Chris Nandu. Gegenüber von mir sitzt Max Nikolaus Maria von Nachtsheim. Und wir kleinen Mäuschen haben heute Geburtstag.
Hallo, wir haben Geburtstag. Eigentlich ist es kein Geburtstag, eigentlich nur Jubiläum, weil wir haben die 50. Folge. Ist das dein Geburtstag? Nein, es ist kein Geburtstag. Geburtstag ist, wenn wir am gleichen Tag wieder eine Folge. Wir haben auch dieses Jahr, ist dir aufgefallen, dass wir dieses Jahr viel zu früh Geburtstag gefeiert haben, weil wir sind nach dem Tag gegangen, an dem wir es erstmal aufgezeichnet haben, aber veröffentlicht haben wir eigentlich erst einen Monat später. Wir haben uns einfach schon im Februar feiern lassen, obwohl wir im März Release hatten.
Nee, ist mir nicht aufgefallen.
Ja. Aber das ist auch egal, ich wollte es nur sagen.
Völlig also, egal, ja.
War ja dann irgendwie ein Jahr.
Max, erstmal auch schön abhusten morgens, oder? Schön den Podcast einfach mal abhusten.
Das ist früher morgen, da räuspert man sich doch so. Leute, die.
Ich mach das jeden Morgen, ja.
Ich finde das krass, dass Männer so oft. Ich mach das nämlich gar nicht, dass Männer so ins Bad gehen. Und dann so, hörst du.
Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist immer auf die Arbeit gekommen, der war halt so 30 oder so. Und liebe Grüße, Silvio. Und immer wenn er auf die Arbeit gekommen ist, war es halt bei ihm erstmal gang und gäbe, dass er vorgeht zum Service und sagt so: Alessandro, mach mir mal einen Kaffee bitte. Und dann ist er schon so durchgelaufen, so. Da habe ich immer gedacht, jemand hat einen Thermomix angelassen. So hat er immer da gestanden dann morgens und dann hat er sich. Der hat Geräusche von sich gegeben. Unfassbar.
Das ist krass, wie krass, was für Menschen Leute Geräusche machen. Wenn du so, ich habe in einem Hotel gestanden morgens und habe wirklich neben mir einer, also der war so laut im Bad. Ich weiß einfach, was der da veranstaltet hat. Ob der The Grudge geguckt hat oder wie eine Rennstrecke war das. Einfach wie eine NASCAR-Rennstrecke. Das war unfassbar.
Ja, also ach so, also das, ich war, also wenn wir auf Tour sind, muss ich öfter mal in so Sanifair-Anlagen auf Toilettchen gehen. Und manchmal sitzt man dann so in so einer Kabine drin, ne? Weil ich bin ja ein Kabinentiger. Und übrigens, Marek und ich, so haben wir uns, glaube ich, wir haben uns nicht so nicht kennengelernt, aber ich wusste nicht, wir kannten uns so grob irgendwie und dann stehe ich auf Toilette und ich glaube, wir haben uns einmal vorher länger gequatscht und stehe auf Toilette und verrichte mein Geschäft und vorher im Club und vorne alle Pissoirs waren frei und dann merke ich auch die ganze Zeit schon eine, dass einer noch im Raum ist und wartet. Und dachte mir, Alter, was will der? Alter, geh doch einfach pissen am Pissoir, so, damit soll jetzt hier eh nicht kacken gehen. So, und dann auf einmal höre ich, wie einer schreit, hier, mach mal hin, du Kabinentiger! Und dann war es halt ein Marek, der halt darauf gewartet hat, dass ich fertig bin in der Kabine, dass er in die Kabine kann. Naja, die Kabinentiger, so können wir uns auch nennen, wäre auch ein cooler Podcast. Aber was soll ich sagen?
Den dann nur Sanifair-Anlage aufnehmen.
Ich sitze auf der Sanifair-Anlage auf Tour. Und dann kommt wirklich, und bei Männern ganz schlimm, Louis C.K. hat ja diesen Gag gemacht, dass er sagt, so wie ich geklungen habe mit 20, als ich gekommen bin, so klinge ich heute mit 40, wenn ich auf Toilette bin. Also wenn ich dann halt so langsam pisse, so und dann irgendwie so, oh, einfach so krass dabei abstöhne, weil es mich so erleichtert. Also muss unfassbar sein. Ich freue mich schon drauf, wenn ich 40 bin und den gleichen Spaß beim Pissen habe wie heute beim Bumsen.
Oh, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Mega.
Ja, ist ein schöner Morgen-Podcast. Wir haben ja noch einen Schokokroissant auf dem Tisch liegen. Ist meins.
Ich habe meins schon weich geschnurpselt. Ja, ist krass, dass Leute. Aber dass Leute da so keine Hemmschwelle haben, ne? Also auch so, ich bin ja ein krasser, ich kann ja zum Beispiel, ich kann nicht vor anderen pissen, es geht nicht. Ich kann auch nicht richtig vor anderen kacken. Also ich musste zum Beispiel.
War das so eine Situation, wo von dir verlangt wurde, dass du vor anderen kackst?
Ja, aber so, dass es einer hört. Also, dass ich auf ein öffentliches Klo gehe und muss ganz, ganz doll. Sondern ich bin richtig, also ich bin wirklich wie Finch bei American Pie, ich bin mega der Heimscheißer. Mhm. Und ich nutze jede Möglichkeit. Das war doch mal sogar so, da waren wir zusammen im Club. Das war nach der Autokino-Weihnachtsfeier letztes Jahr, wo wir zwei zusammen, wir waren hier vorne im Ochsen essen und dann sind wir doch drüber zum Hannebumble.
Ja.
Und dann stand ich doch irgendwann am Hannebumble und hab einen hochroten Kopf gehabt und ich so, Christian, du musst mir mal ganz schnell deine Wohnungsschlüssel geben.
Ja, und das war auch der entscheidende.
Gesehen. Ich bin einfach dann zu dir gelaufen, 10 Minuten, um dann dort einfach mein Geschäft zu verrichten.
Und dann hast du ein Geschäft verrichtet und irgendwann eine Stunde später sagt er zu mir, kannst du jetzt mal bitte kurz nach vorne kommen, ich gebe dir deinen Schlüssel wieder, ich fahre jetzt nach Hause. Das war's. Das war der Abend. Das war
Stimmt, ich habe auch dann einfach, ich habe bei dir, ich war unfassbar lange auf deiner Couch gesessen und habe einfach gechillt, weil ich keinen Bock mehr hatte aufs Handebombe.
Okay, das war echt, naja.
Was ein Abend.
Was ein Abend. Aber also ist es echt mal so mit Morgenritualen, so Leute, die dann erstmal, auch meine Mutter zum Beispiel.
Hast du ein Morgenritual?
Bitte?
Hast du ein Morgenritual?
Ich habe tatsächlich kein wirkliches Morgenritual, außer dass ich wirklich so wach werde und denke, oh Gott, wo ist das Wasser? Dann so einen halben Liter Wasser runter exe irgendwie und dann wieder sagen, okay, alles klar, okay. Dann langsam wieder klarkomme und dann meistens stehe ich dann so, irgendwann so schmurpsel ich mich dann aus dem Bett raus. Also ich bin kein Typ, der lange liegen bleibt, wenn er wach ist.
Okay.
Außer eine Frau ist da. Aber wenn ich alleine bin, ich hasse das, im Bett liegen zu bleiben. Also stehe ich auf. Meistens dusche ich dann direkt so und ich stehe auch nicht mehr zu spät auf, so bis um 12 Uhr pennen oder so. Fuck,
das geht gar nicht mehr momentan,
ja. Dann mache ich irgendwas, dann hänge ich ein bisschen in WhatsApp rum oder so. Meistens gehe ich dann erstmal auf die Toilette, auch wenn ich gar nicht muss, hocke mich da hin und check Twitter durch und check die ganzen Dinge einfach mal, ne? Wo sie die Likes reingekraten hat. Was war wieder los?
Ne? Und dann guck ich. Ey, gib mir ein bisschen Feeling in Sochi.
Und da gucke ich da so ein bisschen rein und dann irgendwann hole ich mir Frühstück. Ich bin absoluter Frühstücksfreak so. Ich liebe Frühstück. Ich gehe dann meistens zu Bäcker, hole mir da so meine 2-3 Sachen, setze mich zu Hause hin, baue mir so mein Sortiment auf, mache mir einen Kaffee, fange an zu frühstücken, muss sofort auf Toilette rennen während des ersten Brötchens, weil ein Kaffee bei mir so abführend wirkt. Also wirklich mega krass. Ich weiß nicht, was... Also ich habe jetzt hier einen Kaffee getrunken. Es geht gerade, alles gut. Aber so ein Kaffee bei mir zu Hause, da kracht's mir direkt durch, also ist direkt Feierabend. Das ist ja auch so, ich finde, es hat was Reinigendes irgendwie. Sich morgens so einen Kaffee rein zu fetzen und dann erstmal auf Toilette zu rennen. Ne? Finde ich, ist mega reinigend. Und da kommt der Unrat der Nacht, der kommt da raus. So, und naja, keine Ahnung. Und das war's eigentlich. Und dann irgendwann gehe ich arbeiten oder halt nicht. Und das ist mein Tag. Ganz entspannt. Ich überlege jetzt kurz, wie du deinen Morgen beginnst. Also ich denke mal, dass du nicht vom Wecker wach wirst, sondern außer du hast einen Termin, sondern du wirst einfach irgendwann wach, weil du pennst eh nicht mehr so lang, glaube ich. Also länger als 9 eh nicht. Ja. Sondern wirst du irgendwann wach. Dann stehst du auf.
Aber weiß auch gar nicht mehr, seit wann das so ist. Es ist jetzt dann seit einem halben Jahr so, dass ich einfach um 9 Uhr ist Feierabend spätestens. Und dann bin ich so, ich bin so ein Tatendrang. So,
man macht
auf, er hat so krassen Tatendrang, macht dann aber erstmal 3 Stunden nichts.
Ja. Ich glaube, du stehst auf, dann legst du erstmal dein Bettzeug zusammen, bevor du das Schlafzimmer verlässt, legst du deine Bettwäsche zusammen, dann gehst du raus aus dem Schlafzimmer, dann schaust du erstmal, ob deine Wäsche schon trocken ist. Wenn die schon trocken ist, wird es zusammengelegt. Dann wird es zusammengelegt, dann ziehst du dir was an, gehst runter, schaust, ob die Post da war, holst die Briefe hoch, legst die hin, sortierst die Post durch, dann guckst du, ob du eine Waschmaschine einschalten musst oder so. Und dann überlegst du, was heute alles ansteht und dann versuchst du das nach und nach abzuarbeiten und nervst alle erstmal mit Sprachnotizen. Ich glaube, so läuft's bei dir.
Und? Also ich hab noch nie morgens irgendwas mit der Wäsche gemacht. Noch nie.
Nee?
Ja, das ist von gestern.
Die ist noch klamm.
Ist noch klamm, ne? Ja, kam auch von gestern. Das sehe ich raus.
Wo kaufst du deine Boxies? Auch bei H&M?
Alles H&M.
Ich kaufe die auch bei H&M. Ich finde die gut. Mag die gerne. Ich habe jetzt eine Boxershort mir gekauft mit Popcorn drauf.
Weil ich mit Sushi auch.
Weil ich mir dachte, mal eine witzige, ne?
Das war witzig, wie im Autokino.
Passt mir nicht.
Passt nicht?
Nee. Und die Frau sagt dem Laden zu mir, sie können die ruhig auch erst anprobieren. Ich sagte, ja, ist XL, also. Also... Und also die Frage ist doch auch, warte mal kurz, wenn ich mir in so einem Laden eine Boxershort anprobiere, ne? Dann reibt ja mein
Pimmel
Schlong da dran. Dann ziehe ich die aus und sage, ne. Oder legen die wieder zurück ins Regal, oder was? Mhm. Und dann kommt der Nächste.
Und hat auch sein Schlongi da dran.
Hat da auch seine. Und dann, ja, wie läuft denn das ab eigentlich, ey? Das ist ja ekelhaft. Oder kriegst du da so ein kleines... Wir hatten ja mal eine ähnliche Geschichte, ne? Und zwar hast du mal eine Operation gehabt und da hast du so eine Geschichte von erzählt. Und mir ist mal so was Ähnliches passiert. Und zwar war ich mal beim Arzt, die... Und es ging dabei, haben wir heute einen straffen Zeitplan, ne? Wir labern wieder nur Scheiße, egal. Ich war beim Arzt, und da sollte mein Rücken gerönt werden. Und naja, was denkst du?
Ja, das hatte ich vorletzte Woche auch.
So, warte. Ich hab mir die Hand verletzt gerade beim Winken. Also pass auf. Ich hab mir
gerade die Hand verletzt beim Winken.
Nee, pass auf. Und auf jeden Fall komme ich dann so rein, denke mir, ja gut, was soll schon passieren? Ja, die röntgen mir vielleicht den Rücken. Ja, okay, muss vielleicht dein Shirt ausziehen, bisschen peinlich, na, was soll's.
Aha.
Komme da rein. Und dann sagt der Typ zu mir, okay, Junge, erstmal alles ausziehen bis auf die Boxershort.
Ja, ja.
Und dann gehst du, und dann legst du dich hier auf die Liege. Dann lege ich mich auf diese Liege und fühle mich schon so. Leg mich auf diese Liege und dann guckt die meine Boxershort an, diese Frau, die sollte da so Bleigewichte drauf machen, nämlich, und sagt dann so: Ach, die hat so Knöpfe, ne? Ich so, ja. Ja, das ist blöd wegen Röntgen. Da gehst du gerade nochmal dich umziehen und warte mal kurz und ziehst das hier an. Und dann gibt die mir wie so ein Zitronennetz. Ne? Mhm. So ein ganz feines, dünnes Netz, was so aussieht wie diese Strümpfe, die man sich
überzieht, ja.
wenn Damen sich Schuhe anprobieren in so einem Schuhgeschäft. Das gibt die mir mit und dann habe ich mir das angezogen und habe mich dann da so, und dann konnte man sich dann noch so betrachten, weil da hing noch so ein Spiegel drin, ne? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Chris, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, du gehst raus und heulst oder rennst direkt wieder zur anderen Tür raus und sagst so, scheiß drauf, mir ist was eingefallen, ich habe einen Termin. Oder du gehst raus, was ich dann vielleicht noch erwähnen sollte, es waren drei Damen in diesem Raum, alle drei recht wirklich attraktiv, sondern attraktiv, ganz ehrlich, waren richtig hübsche Mädchen, alle so ungefähr mein Alter.
Ja.
Ich cool. Also dieses Zitronennetz angezogen, ja. Und ich meine, ich sag mal so, da war es jetzt nicht warm. Also das war jetzt nicht muggelige Situation in dem Raum. Dann muss man auch noch dazu sagen, dann ist da alles auch da unten so zusammengequetscht, weil dieses Zitronennetz natürlich super eng war. Mhm. So. Und alles da unten irgendwie so, wenn die Eier so von hinten, also sag mal, wenn es so von hinten dran presst.
Ja, wenn es so aussieht wie so ein kleines Elefantenbaby.
Ja, genau.
Ja.
Und so bin ich dann da rausgetummelt. Ah. So. Und okay, voller Selbstbewusstsein natürlich. Und ja, alles klar, cool, easy. Ne? Hab mich da so hingestellt, hab gemeint, okay, was geht ab, wo soll ich mich hinlegen? Habe ich da hingelegt und habe so getan, als wäre das alles überhaupt kein Problem für mich und habe innerlich geschrien. Dann hat diese Frau sich über mich drüber gebeugt, hatte so kleine Bleigewichte in der Hand, ne? Und meinte dann so, also wie so Bleiabdeckung, und meinte so, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir die richtig positionieren, ne? Dass da unten auch alles fit bleibt nach dem Röntgen. Und dann musste die das so verschieben auf meinem, dann hat die das so auf meinen Penis gelegt, ne? Und musste das so verschieben. So, und weil das ja so zerquetscht war, wusste die nicht genau, wo, also die muss, also dann hat die so ewig das auch noch alles angeguckt und so, weißt du, wie ich meine? Mhm.
Unfassbar, ey, unfassbar so unangenehm.
Das war so unangenehm. Und irgendwann bin ich dann da raus und dann und der Arzt mir noch irgendwas erzählt und so, es war mir scheiße, ich soll nochmal kommen und so. Ich gehe never ever zu einem fucking Orthopäden, ey, der kann dann noch so preisgekrönt sein oder sonst irgendwas. Wenn ich Rückenschmerzen habe, einfach umbringen. Einfach.
Ich hatte das vor zwei Wochen auch.
Ja.
War ich dann in Häuserstamm in meiner alten Hood beim Orthopäden. Und auch einfach erstmal der nervigste Arzt der Welt kommt reingerannt. Was ist denn? Und man ist so, ja, hallo, ich habe Rückenschmerzen. Warum? Ja, ich habe mich beim Schuh zubinden, habe ich mir irgendwie dann so, ja, da legen Sie mal da hin. Dann hat er da so drei Yoga-Übungen gemacht mit mir. Zack, 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 Beinchen hoch, Beinchen da. Ich habe gewusst gar nicht, also so wurde ich noch nie angefasst. Dann hat er gesagt, Röntgen. Ist rausgerannt. Hat einfach nur geschrien, Röntgen. Dann hat er nochmal durch den ganzen Gang gerufen, Zimmer 4, Röntgen! Und dann kam irgendeine Alte rein, hat gesagt, ja, kommen Sie bitte über da hinten, dann ist sie raus. Hat mich weggebracht, dann bin ich zu so einer. Und das war halt auch eine Frau, aber die sah schon so aus wie eine Frau, die halt den ganzen Tag Menschen röntgt.
Ja, ja, ja.
Also die hatte überhaupt, die war einfach... Wie so ein Buckelfips quasi Modo, aber nur für Röntgen zuständig. Die war auch so komplett in ihrer eigenen autistischen Röntgenwelt und so und hatte ein Geschiss gemacht. Und dann kam die auch zu mir, ich musste das im Stehen machen und zu mir kam sie, oh schade, ich hab sogar ein Ding davon, ich habe ein Foto davon gemacht, nicht von mir, aber es war so ein Bild. Christian, das war, ich zeig dir das mal. Und zwar hat man nicht so ein Netzchen bekommen, sondern kennst du noch von früher diese, diese Portemonnaies, die oben so ein Metallverschluss, drückst du links und rechts drauf, das sind nur so Beutelchen, ja, und dann machst du so klack, ja, und dann gehen die so auf und dann lässt du los und dann gehen die wieder zusammen, ja, weil das Blech halt so spannt. Mhm. Und sowas hat sie mir gegeben für meinen Pimmel. Also hat sie gedacht, hier ist der Hodensack für den Hodensack. Ja. Und dann hat das, fand sie mega lustig. Und das war so, das ist ein ganz schwerer, das ist auch richtig, richtig schwer, das ist halt so ein Bleischutz. Ja. Der ist so geformt wie ein dickes Ei. Dann tust du den zusammendrücken und dann gibt sie dir noch so ein Plastiktütchen dazu als Schutz, also damit halt hygienisch nicht jeder das Ding dann auf seinem Pimmel hat. Und dann habe ich gedacht, ich muss das wäre verpackt, weil die machen das immer frisch, weil oft kriegst du ja so, ne, das ist ja dann immer irgendwie, dann wollte ich das so rausmachen und sagst, nein, das ist der Schutz, damit das hygienisch alles reinbleibt. Dann hab ich okay wieder reingestopft und dann musste ich mir das anziehen. Allein dann stehst du da, ist auch viel zu schwer. Und dann malen, haben die so ein Bild, wie das dir das erklärt, weil dann hat sie auch zu mir gesagt, also haben sie einen ganz dicken Typen gemalt, aber so ganz schlecht. Und dann hier siehst du, das Bild ist so. Ich weiß auch nicht, also den Typen, den sie gemalt haben, der hatte so einen Haarkranz, eine Brille und einen ganz dicken Bauch. Das war die Figur, die sie gemalt haben. Und dann hat er unten sein Pimmelchen gehabt und dann haben sie erklärt auf zwei Bildern, also das gleiche dann nochmal gespiegelt, haben sie dann erklärt, wie man es zu tragen hat. Und da war halt hier der Pimmel und hier der Sack. Und sie haben halt gesagt...
Funktioniert mega für die Hörer auch, glaube ich.
Ja, ich war mega. Und dann war hier so, haben sie das, diese komische Taschenmuschi, nur auf seinen Pimmel gemalt, aber nicht auf die Eier. Und da stand drunter dann so, nein. Und auf der anderen Seite stand alles rein. Und dann hast du gesehen, wie der ganze Pimmel drin ist. Und dann haben sie so einen Haken drunter gemacht. Und das war einfach so die schlechteste Zeichnung der Welt. Das wird das Cover der Folge. Das habe ich extra für euch fotografiert. Und dann kam sie rein, du hast gemerkt, die hat eine Störung, was dieses Röntgen angeht. Du hast ganz viel Zuckerwerte da überall hängen. Hier, Dingsi.
Puderzucker?
Puderzucker. Ja, ich mach dir das jetzt dann nicht.
Machst du nervös? Also, ich wollte da noch ein paar Mal reinbeißen hier.
Mein Puderzuckerschnute. Und die hat so richtig auch so, die war so autistisch halt, was dieses ganze Ding angeht. Also die war so voll auf dieses, so, also wie lange die mich da hingestellt hat. Du hast gemerkt, die macht ganz nichts anderes und die will das nur noch für sich perfektionieren. Da geht es gar nicht mehr ums Resultat, sondern es geht nur um sie. Und sie war auch richtig, richtig abgefuckt. Sie war nur ihr Objekt. Sie hat sich nicht um mich gekümmert. Und am Ende habe ich dann diesen Hodensack einfach, also das war ganz schlimm. Naja, also das ist aber auch wirklich, also einfach so beim Arzt so dieser Satz so, dann ziehen sie sich mal aus und dann guckst du auch, dann du steckst dann auch erstmal in alle Richtungen ab so, okay, könnte mich irgendjemand sehen? Ja. Sind hier irgendwelche Fenster? Hatte die Tür ein kleines Fenster? Habe ich die ganze Zeit geguckt, ob da Leute vorbeilaufen? Habe ich mir überlegt, ob ich noch schnell was davor hänge, mein T-Shirt oder sowas? Dann war ein Fenster auf, aber das Ding war in der dritten Etage. Habe ich geguckt, gibt's Winkel, wo man mich sehen könnte? Das geht in Richtung Hauptstraße, nee, kann keiner sehen, alles klar, mega beschissen. Ich hasse es. Ich hasse Arzt. Ich hasse alles, was damit
zu tun hat. Ja, vor allem in Rottgau, Alter. Da könnt ihr ja gut und gerne auch eine Schulfreundin von dir sein, die dich dann röntgt.
Ja. Das ist halt wirklich so. Also da sind sie ja alle irgendwie die ganzen Spastis. Naja. War nicht so. War sehr schön. Hab da Spritze bekommen. Jetzt ist alles gut. Und naja. Wir.
So, Leute, jetzt geht's hier richtig mal auf die Themen zu, ne?
Wir haben nämlich mega viel Filme geguckt.
Ja. Wir haben wirklich mega viel Filme geguckt. Aber wir haben auch was zu verlosen. Vielleicht fangen wir damit mal kurz an. Mhm. Dann ist es nämlich abgearbeitet. Und die Leute müssen, nicht nur die Leute, die bis zum Ende hören, weil viele schlafen ja auch bei unseren lieblichen Stimmen ein, die erfahren jetzt noch, dass sie was gewinnen können. Weil wir denken nämlich an euch. Wir haben euch mal wieder was Geiles besorgt. Der Max ist wieder losgetingelt durchs Internet und hat da
E-Mail.
Und hat mit E-Mails und so, was er alles kann, ey. Und da hat er euch aber ganz schöne Dinge da hat er euch noch besorgt. Max, kannst du vielleicht mal kurz erklären, was das ist? Weil ich wusste bis eben nicht mal, was eine UHD ist.
Das ist eine Ultra High Definition Disc, glaube ich. Keine Ahnung. UHD. Noch krasser als Blu-ray.
UHD klingt klingt wie was, für das man einen Schutz bräuchte.
Ja, Pimmelschutz.
Stimmt.
Ich habe drei UHDs für euch vom neuen Power Rangers Film. Den haben wir jetzt zugeschickt bekommen. Für die 50. Folge zum Verlosen, weil der ist jetzt
draußen. Jetzt kommen die Power Rangers. Super starke Power Rangers. Immer auf der Lauer. Rangers Power.
Ja. Mega.
Ja.
Voll gut. Power Rangers auf UHD, der neue Film. Sehr gut. Hatten wir auch eine Review zu. Ich hatte eine Review zu gemacht. Du hast nicht gesehen, ne? Nee, hast du nicht. Ich habe geguckt, fand ich nice, hat Spaß gemacht. Gibt es auch eine intime Stunde von mir zu. Könnt ihr auf Patreon hören. Und deswegen haben wir heute drei UHDs für euch. Ja, es gab auch noch Blu-rays für uns. Die gucken wir auch nochmal. Du guckst auch mal rein. Guck den, bin mal gespannt, ob du den guckst. Der ist halt wie so ein Teenie-Film.
Ja.
Nur mit Power Rangers. Guck mal, der ist ganz gut.
Okay.
Und dann haben wir noch dreimal Blu-rays vom großartigen Film Ghost in the Shell, der neue mit Scarlett Johansson, der rausgekommen ist, also die Realverfilmung, die dieses Jahr ins Kino kam. Davon haben wir auch nochmal drei für euch und insgesamt gibt es damit 6 Filmchen zu gewinnen. Und was ihr dafür tun müsst, ihr geht auf www.imautokino.de, da haben wir einen Blog und da passiert immer super wenig. Also wir haben einen Blog, da passiert nichts, da gibt es keine Kommentare. Der einzige, der immer kommentiert, ist tatsächlich so ein Spam-Account, der immer wieder sagt, amazing post, check this out. Vielleicht habt ihr Lust, uns jetzt zur 50. Folge einfach mal ein bisschen zu kommentieren, wie ihr es bis hierhin so fandet. 50 Folgen, schreibt ein Highlight rein, schreibt einen geilen Gag rein, schreibt einfach was Nettes rein, einfach mal in den Blogpost gehen und was kommentieren. Das kann man ruhig mal machen. Und bitte nicht mit that's amazing, check this out.
Oder Leute sollen nur Sachen schreiben, die ein Bot auch schreiben würde.
Oder sowas.
Aber dann vielleicht verlosen wir das außersehen an Bot. Das ist halt super dumm, ne?
Stimmt, dann sitzt irgendwo so ein dummer Inder.
Ja.
Und ist so,
amazing, endlich zahlt es aus.
Amazing, endlich hat es der Quatsch rentiert. Ja, genau, schreibt da einfach irgendwas hin. Und wir suchen das dann aus bis, was haben wir denn heute?
Warte mal, heute haben wir den 11. August.
Ja, dann bis 20.
Okay.
20. Macht mal schön Kommentis.
Ist echt immer witzig, dass bei uns Social Media mäßig auf den öffentlichen Sachen, Leute, ich glaube, nach außen, also wenn wir keine Patreon-Seite hätten und keine Autokino-Gruppe hätten, wo offensichtlich
würde keiner uns glauben, dass wir uns irgendjemand hören.
Dass uns irgendjemand hört, das ist halt so.
Aber das ist immer so. Die Reputation bei sowas ist voll gering.
Ja?
Ja.
Warum?
Weiß ich nicht. Aber bei Kau und Schluck ist es anders, oder?
Mega, die Leute lieben uns, ja. Nee, keine Ahnung, warum soll es anders sein? Wo ist es denn anders?
Ja, weil ihr es anders aufgezogen habt. Weil ihr zum Beispiel euren Leuten zurückfolgt.
Stimmt, ja. Ja. Ich habe vielleicht das Instagram-Passwort vergessen für im Autokino. Ah. Und auch vielleicht das für Kau und Schluck auf Twitter.
Okay. Ghost in the Shell machen wir auch heute noch mal ganz kurzes Reviewchen zu.
Für alle, die sich fragen, warum da nichts mehr kommt. Ich wollte es nur kurz erwähnen. Sorry. Vielleicht finde ich es auch wieder. Ich weiß es nicht.
Du weißt schon, dass die Funktion gibt, Passwort vergessen, neues geschickt lassen.
Ich habe die E-Mail nicht mehr.
Wenn ihr diesen Gesichtsausdruck dazu sehen könntet, dieses ratlose Gesicht gerade, das wirklich so ist, so, Mann, was mache ich eigentlich den ganzen Tag?
Wieso vergesse ich denn eigentlich sowas? Das ist schon wichtig, ne, eigentlich.
Man muss den Chris nur mal loben. Wir waren die Woche essen, da, wo der Chris kocht. Wissen die Leute eigentlich inzwischen, wo du kochst? Kann man das sagen, oder?
Nicht sagen, bitte.
Okay. Also, wir waren bei McDonald's und der Chris...
Du kannst ja sagen, in einem schönen Ausflugslokal mit wunderschöner Terrasse.
Da waren wir. Meine Oma hatte Geburtstag, die wurde, keine Ahnung, alt. Und auf jeden Fall hatte ich beim Tisch noch vorher, Chris noch vorher einen Tisch reserviert. Dann kamen wir da an.
20 Minuten vorher.
Ja. Dann kommen wir da an, dann sagt er, eurer ist der weiß gedeckte. Alle Tische sind grau, einer in der Mitte ist einfach mega imposant weiß gedeckt. Ja. Mit meiner Schwester, meiner Mutter und meiner Großmutter. Und dann kommen wir raus, setzen uns hin. Und 10 Minuten später kommt ein Kellner raus mit einer Etagerie von Leckereien. Ja. Also das war wirklich unfassbar. Mit den Worten, schönen Gruß aus der Küche, bis die Dolce Vita für euch. Dann hat er ja auch erstmal mit, dann war er so aufgeregt, dass er ein komplettes Glas Fanta von meiner Oma über den Tisch gekippt hat.
Ja, das habe ich gehört.
Und das war aber egal, weil das Essen hat alles wieder wettgemacht. Also dieses Vitello Tonato, Vitello Forello ist, nee.
Ja, so ein Vitello Forello.
Mega.
Und,
aber das Beste war dieser Salat.
Das war ein Tagliata di Manzo. Das ist, also macht man normalerweise mit einem Rinderfilet, aber ich hatte so ein Stück Flanksteak und das finde ich gerade ganz geil. Also einfach ein Flanksteak nehmen, englisch braten und dann aufschneiden auf Rucola-Salat.
Und noch so Parmesan-Spitzen
drauf. Spitzen drauf und ein bisschen Balsamico.
Unfassbar. Das war eines der besten Sachen, die ich in letzter Zeit gegessen habe.
Das freut mich sehr.
Das war wirklich krass.
Das freut mich sehr. Ja, du hast mir geschrieben, dass du vorbeikommst, habe ich das Ding, das Baby direkt angebraten und schön bei 50 Grad ziehen lassen. Das war natürlich geil.
Mega.
Ja, war schön. Dann hat auch draußen so ein bisschen Musik gespielt. Ne? Das war bestimmt ja, Spaß. Konntet ihr euch trotzdem unterhalten? Weil ich habe ja noch gesagt... Ja,
tatsächlich, ich habe ja gesagt, setz uns nicht so nah an die Band. Wir saßen direkt neben der Band.
Ja. Ich habe das zu spät gesehen und habe dann noch gesagt, und dann hieß es, nee, sorry, jetzt können wir es nicht mehr umlegen.
Macht nichts. Wir gingen trotzdem, man musste das Gelaber meiner Oma nicht so ertragen. War alles okay. Nee, war gut. Also Essen war echt krass, Alter. Dieses Steak, mein Gott, ich träume davon nachts, ne? Mega. Und ich hatte auch Semmelknödel, die waren auch richtig gut.
Wir waren auch nochmal gut essen, ne? Die Tage.
Moxen vorne.
Es war auch relativ geil. Man muss wissen, wenn man mit mir essen geht in Aschaffenburg, da kann man immer einen kleinen Gruß aus der Küche erwarten. Und da saßen wir da und der Koch zum Golden Ochsen heißt der, das Restaurant Ochsen in Aschaffenburg, sehr, sehr gut. Und der Koch dort auch ein guter Typ, warum lassen du so?
Gruß aus der Küche, stellt man so wie so eine Hand, so, Gude! Das war's. Hey, ich krieg mal einen Gruß aus der Küche, klar, Gude!
Ei, Gude! Ah ja, gut. Und dann haben wir so uns einen Hauptgang bestellt und dann kam er irgendwie, du hast das ganz gut beschrieben, du hast gemeint, wie diese nonverbale Kommunikation oder schon verbale Kommunikation, wie der einfach so um diesen Tisch rumgeschwebt ist und einfach so sich, so der Tisch hat sich so von alleine gedeckt, das war so ein bisschen wie bei Die Schöne und das Biest und er flog so um diesen Tisch rum, der Chefkoch und hat mir währenddessen so Fragen gestellt irgendwie und wir haben uns dabei nicht in die Augen geschaut und danach war irgendwie das ganze Menü bestellt, so, das war geil. Und irgendwann kam dann halt unser Hauptgang und vor dem Hauptgang hat er uns noch so einen geilen Kabeljau, glaube ich, gemacht mit so Lardo drauf, so einem geilen italienischen Speck und hat uns dann noch so einen Gang zwischen reingeschickt und das war echt lecker.
Das Caprese war halt Wahnsinn mit diesen krassen Tomaten, diese, wie heißen die denn, diese ganz seltsamen, strukturierten.
Ja, das sind halt, es gibt ja so ältere Tomatensorten, die gerade wieder gezüchtet werden. Mhm. Und die kann man übrigens auch im Rewe kaufen. Da zahlst du fürs Kilo so 5,99, also ein bisschen teurer als normale Tomaten. Und die sind aber sehr, sehr lecker. Und die räumt man halt nicht in den Kühlschrank, sondern man lässt die halt im Keller oder so. Und dann sind die auch optimal temperiert. Und die waren halt wirklich perfekt temperiert. So. Und dann hat er uns die so aufgeschnitten, hat uns da echt ein krasses Pesto drunter gekracht. So. Dann kam er noch an den Tisch, hat irgendwie so ein Espuma drauf gesprüht. Es war übrigens auch der falsche beim ersten Mal. Bei Max, die hat irgendwas anderes drauf. Die hat
einfach ganz normale Sahne vom Eis drauf gesprüht.
Und oh scheiße, falscher Espuma. Ist er nochmal in die Küche gerannt. Das war alles sehr, sehr gut. Also ich gehe da gerne essen, ein bisschen Mozzarella war noch drauf. Das war sehr guter Caprese. Das war vielleicht der beste Caprese, den ich in meinem Leben gegessen habe.
War es wirklich, ja.
Ja, also das hat Spaß gemacht.
Golden Ochsen aus Aschaffenburg, mega.
Da kann man gut essen gehen, wirklich. Das kann ich auch nur sehr empfehlen. Habe ich gar nicht so viel machen können die letzten Tage, weil ich echt krank war. Ich wollte gestern mal ins Filmmuseum fahren, aber da war ich zu krank für.
Nach Frankfurt. Du willst seit Wochen ins Filmmuseum. Ich denke immer, dass das schon längst passiert ist.
Ja, es kommt mir immer was dazwischen, ne? Also irgendwie jetzt heute war ich krank. Blöd gelaufen, aber dafür haben wir, haben wir gerade gefühlt?
Ja, haben gerade gefühlt.
Aber dafür haben wir.
Was ist denn das eigentlich für eine Nummer, dass in letzter Zeit so oft ich von Freundinnen höre, dass Typen sie auf ihre Füße ansprechen und dass ganz viele Leute auf dieses Fußding so abfahren? Was habe ich denn eigentlich verpasst?
Fußding?
Ja, das ist so mega krasse das Fußfetisch gerade so das Ding zu sein
scheint. Echt, was macht man so, wenn man Fußfetisch hat? Nimmt man so einen Fuß?
Ich weiß es nicht, aber oder? Es ist ganz oft so, dass Frauen halt irgendwie so angesprochen werden. Eine Freundin von mir hat mal zum Beispiel ihr Fahrrad irgendwo abgestellt, dann ist ein Typ hinterher, dann ist sie raus an den Fahrrad, hat er geschrieben, ich habe gesehen, du hast sehr schöne Füße, können wir uns mal kennenlernen. Das war der Stand, damit hat er sie angegraben. Du hast sehr schöne Füße. Und das ist auch ganz viel so bei so Instagram und sowas, kannst du mal Bilder von deinen Füßen schicken. Ich wurde ja sogar letztens schon gefragt, ob ich getragene, stinkende Schuhe verkaufen würde. Und so.
Also hast du gemacht?
Nee.
Warum?
Hatte ich nicht da. Ja. Hab schon überlegt, ob ich dann nicht einfach jemand anderen tragen lasse. Also, ja. Der so, ja, es ist jetzt vielleicht eine doofe Frage, aber sind die getragen? Und stinken die? Das ist mir nämlich wichtig. Aber bei eBay Kleinanzeigen. Kein Witz. Ganz krass. Ich war ganz nett zu ihm, weil ich mir dachte, okay, der arme Kerl kriegt wahrscheinlich eh immer irgendwie die ganze Zeit von Leuten nur zu hören, dass er ein kranker Hurensohn ist. Aber es war auch schon so ein bisschen komisch jetzt. Aber es ist ganz oft so, dass in letzter Zeit Leute auffallen, also habe ich was verpasst? Ist das jetzt a thing so, dass man irgendwie anfängt, Füße geil zu finden und zu ficken? Und was ist eigentlich mit dem Fußding los, Leute? Also Pimmelbilder und Füße, das ist so ein bisschen Thema bei euch da draußen aktuell.
Ey, also Pimmelbilder sind doch Thema seit Snapchat. Füße habe ich natürlich früher schon öfter mal mitbekommen, so auf Pornoseiten, wenn dann so ein Foodjob oder so gegeben wurde.
Ja, das ist klar, dass es das gab, habe ich schon oft mitbekommen, aber dass es jetzt so offensiv viel angesprochen wird, auch letztes Jahr so, ich habe das schon so oft mitbekommen von Leuten, die dann irgendwie auf Privatnachrichten so bei Instagram sowas, ja, du hast so schöne Füße und können wir uns mal treffen und ich kann dich
verwöhnen. Glaubst du, du hast schon mal einem Mörder die Hand geschüttelt?
Was denn jetzt?
Ja, glaubst du, du hast schon mal einen Mörder kennengelernt?
Das habe ich mich auch schon gefragt, mit wie vielen Mördern ich im Raum schon war. Ne? Wenn du irgendwo warst, habe ich wenn du so auf der Gamescom bist oder so, es sind richtig viele Leute um dich herum, frage ich mich, wie viele potenzielle Mörder und Vergewaltiger sind hier?
Ja, oder auch generell.
Also nicht potenzielle, sondern wie viele haben es schon getan?
Wie viele haben es schon getan, ja. Das denke ich mir jedes Mal. Und auch neulich stand ich an der Kasse im Rewe und zusammen mit einer jungen Frau. Und wir haben so ein paar Witze miteinander gemacht. Und einer hatte die ganze Zeit so mitgelacht, so hinter uns. Ne? So witzig, als wäre er so da so dabei. Also der war ganz klein, so, und hatte ein ganz komisches Gesicht. Und dann hat er uns so verfolgt, so ein paar Meter. Und ist dann so bei uns am Auto stehen geblieben. Hat uns noch ganz lange dabei zugeschaut, wie wir ins Auto einsteigen. Und ist dann erst weggegangen, als ich rückwärts ausgeparkt habe. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht war das jemand und der verfolgt uns jetzt und sucht uns auf und dann will er uns umbringen. Moin. Oder so. Hä?
Ja. Ein Freund von mir, es gab mal so einen Typen, hier, das ist jetzt, glaube ich, das letztes oder vorletztes Jahr aufgeflogen, ja. Der dieser Mörder von der aus Frankfurt, der die ganzen Nutten immer zerstückelt hat und hat in so Fässer rein.
Das, da gab es einen Mörder.
Da gab es ein ganz krasses Ding. Und jetzt kommt der Knaller. Der Mirko Fuß hat bei dem 10 Jahre lang gearbeitet.
Bei dem Mörder?
Ja.
Was?
Der hat richtig lang bei dem geschafft.
Was war denn das? Was hat denn der gemacht? Der
hat ein Umzugsunternehmen gehabt und so. Und da hat er oder so Kleinzeug.
Und wie viele Frauen hat er umgebracht?
Weiß ich nicht. Aber das hat er mir in meinem Büro erzählt.
Mehr als zwei?
Ja.
Und er hat die.
Er hat eine Familie gehabt und so. Es ist erst nach seinem Tod aufgeflogen. Der Typ ist gestorben, dann haben sie die Scheune leer geräumt. Das war ein Riesending. Das war riesig in der Zeitung. Und alle, natürlich auch Fusi, musste dann mit den Leuten zur Polizei und alles. Keiner wusste das.
Aber wie alt war der denn? Mit
der ja, der ist dann 60, 70 gewesen. Und ist an Krebs gestorben und dann kam am Ende, hat seine Tochter die Hütte ausgeräumt, haben festgestellt, da ist irgendwie ein Fass drin und das sind aber keine Holzspäne da drin, sondern irgendwie Füße und Beine.
Was?
Befassen wir uns mal vielleicht von anders mit.
Ja, das kann ich kurz erzählen, ne? Jetzt passt ja, vielleicht. Wenn euch sowas ganz gut gefällt, wenn wir über sowas reden, da haben wir was Neues für euch. Und zwar ein neues Patreon-Format zusammen mit Talking Lukas. Und zwar heißt es entweder im Autokino Crime oder im Autokino XY. Da sprechen wir über solche Geschichten, quatschen über Fälle von Aktenzeichen XY ungelöst, reden über andere Crime-Geschichten und fusseln uns einfach so voll. Und vielleicht gibt es dann auch noch ein bisschen Hintergrundinformationen zu dem, was der Max gerade erzählt hat. Kannst du vielleicht Fusi auch nochmal fragen?
Ich glaube, Fusi hat eh Bock mal auf uns interviewmäßig.
Ja.
Wir können auf jeden Fall. Fusi ist ein krasser Typ. Fusi hat lustige Geschichten.
Ja, okay, gut. Dann lass Fusi uns doch mal überlegen, ob er da vielleicht zumindest mal einen Spieler uns reinkracht zu diesem Thema. Mhm. Ich habe auch noch eine krasse Mordgeschichte.
Ja, ich habe jemanden umgebracht.
Nee, ich war ja mal Zeuge eines Mords. Das habe ich dir schon mal erzählt, oder?
In dem Hotel damals.
Ja. Ja. Also ich war nicht Zeuge des Mords, aber ich war Zeuge eines Mordfalles und war sehr nah dran an einem Mordfall. Habe ich sehr viel von mitbekommen. Kannte auch den Mörder und sie ermordete sehr gut. Das können wir alles mal, das würde ich gerne mal aufarbeiten einfach. Das machen wir auf Patreon. Da ist es ein bisschen schmusiger, da hört es nicht jeder. Da machen wir ein neues Patreon-Ding. Ich hoffe, also wir werden das bald aufnehmen. Auch der Stalking Lukas macht jetzt die Vorbereitung. Und sobald es fertig vorbereitet ist und wir einen gemeinsamen Termin haben, es kann sein, dass uns die Gamescom dazwischen grätscht, aber schon wieder gefüßelt. Aber dann dann wird es irgendwann kommen. Genauso wie der große Sex- und Dating-Podcast irgendwann mal kommt. Ich sammle weiterhin Geschichten, die mir einfallen. Ich habe schon so ein kleines Textdokument. Und Max, glaube ich, auch. Ich will auch noch mit reinnehmen, Selbstbefriedigungspodcast. Da muss auch noch erzählt werden, weil mir sind so viele dumme Selbstbefriedigungsgeschichten eingefallen. Ich hatte ja mal so einen Hang dazu, an exotischen Orten zu onanieren. Mhm. Und dazu dann mehr im Podcast eines Tages. Also folgt, es werdet doch Patrone, das wird sich sehr lohnen für euch. Sehr bald gibt's da mega viel neues Zeug. So viel dazu.
Jetzt, noch ganz kurz. Ja. Weil ich habe Kapitel 3 und 4 noch nicht gemacht. Ja. Ich komme nämlich auch nicht gerade hinterher. Kommt nächste Woche, Leute. Ich hab's, weil's die ganze Zeit machen, ich mach's noch vor der Gamescom. Ich mach dann 3 und 4 direkt in einem Rutsch. Tut mir sehr leid, aber ich von Klassengesellschaft, dem Buch, was ich da anfange zu schreiben. Aber es war jetzt einfach die letzte Zeit zu viel los. Heute ist viel los, morgen ist viel los. Kollektionen, Jogging Hazard, was weiß ich. Ich habe keine Übersicht mehr. Es ist alles so viel, Christian. Ich habe keine Lust. Ah ja, aber Patreon ist geil. Über 1000 Patronen, haben wir das schon abgefeiert? Nee, jetzt war in der letzten Folge, konnten wir es noch nicht feiern, ne? 1000 sind es jetzt. Mega.
Mega. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind wirklich nah am Tesla. Muss man auch einfach mal sagen. Die Leute nehmen das einfach ernst. So, und das finde ich
gut. Ist auch gut.
Ja. Ich muss mal kurz da drüben die Nase putzen. Deswegen würde ich sagen, kommt jetzt vielleicht mal kurz Stalking Lukas reingehuscht, oder?
Ja, jetzt kommt erstmal Stalking Lukas, um die Reviews einzuleiten. Hier ist er, Stalking Lukas, meine Freunde.
Wer steht mit dem Mantel hinter dem Baum?
Stalking Lukas!
Wer steht auf uns und auch gar nicht auf Frauen?
Stalking Lukas!
Wer macht sich ein Unterhemd aus Nanushau?
Stalking Lukas!
Klaut meine Blutproben und trinkt sie aus!
Stalking Lukas!
Und alle!
Stalking Lukas! Stalking Lukas! Stalking Lukas! Stalking Lukas!
Das bin ich. Hallo, liebe Autokino-Menschen da draußen. Hier ist euer Stalking Lukas und große Feier, Jubiläum, 50. Folge im Autokino. Seit 14 Folgen auch gestalkt von mir. Ich denke, das wird für die beiden Jungs der Moment sein, zurückzublicken auf 50 Folgen voller Spaß, Spannung und Information. Zeitgleich natürlich Danke zu sagen und zurückblicken muss man bei mir noch nicht. Hinter mir ist nichts. Aber Danke sagen wollte ich auch dafür, dass ihr euch meinen Kram anhört und danke für das viele positive Feedback und ja, ich habe sehr viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt's auch. Und wie es nun mal so ist mit diesem kleinen Stalking-Lukas-Einspieler hier, hier kommen auch mal Filme dran, die nicht jeder kennt. Hier kommen auch mal Filme dran, über die zwei Jungs nicht reden würden, weil ist halt so ein bisschen zu intellektuell. So jetzt auch in dieser Woche, in der ich euch zwei kleine Sachen vorstellen will. Sache 1 wäre der Film The Promise, der am 17. August Release feiert und es geht um ein wenig erhebendes Thema, nämlich um den Genozid an den Armeniern 1915. Ich will gar nicht zu lange über den Film sprechen, denn das Thema des Films ist eigentlich ein trauriges, es wird aber überschattet von einer sehr, sehr großen Liebesgeschichte zwischen Oscar Isaac, der Poe ist bei Star Wars, und einer Frau, die ihn in Konstantinopel kennenlernt. Parallel dazu haben wir dann noch Chris Myers, der ein amerikanischer Journalist für die Associated Press ist und im Trailer in meinem Verständnis die Protagonistenrolle eingenommen hat, hier aber doch eher nur eine große Nebenfigur ist. Also es geht wirklich um Oscar Isaac, um Mikael, den armenischen Medizinstudenten, der zu Hause einer Frau versprochen ist, aber sich dann in Konstantinopel eben unsterblich in Anna, eine armenische Frau, die in Paris großgezogen wurde, verliebt. Und parallel dazu entfaltet sich halt eben der Völkermord an den Armeniern durch das Ottomanische Reich, beziehungsweise durch den Staat, der später in der Republik Türkei münden würde. Und das Thema ist politisch brisant. 90% der Welt sprechen von einem Genozid und einem Völkermord. Die Türkei bestreitet das, spricht da von einer anderen Faktenlage. Es war aber auch damals durch den Ersten Weltkrieg schon ein Streitthema und ein Thema, was fast untergegangen wäre dadurch, dass ein Weltkrieg geherrscht hätte. Ich will jetzt auch gar nicht zu sehr auf das Historische eingehen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Es ist eine sehr einseitige Sicht der Dinge, eine sehr westliche Sicht auf diese Handlung. Und das soll jetzt gar nicht mal ein Kritikpunkt sein, sondern einfach nur ein Hinweis. Da auch über die Ursachen und über die Motivation, die vielleicht die Republik bzw. der Staat des Ottomanischen Reiches da gehabt haben könnte, nie geredet wird. Weshalb dieser Film unglaublich unangenehm zu schauen ist, weil es den Gefühl macht, dass einfach durch einen Szenenwechsel, ohne dass irgendwas passiert, die Armenier von freundlichen Nachbarn plötzlich zu den Verrätern im Innern werden, die man eben aussortieren muss. Es wird nicht, die Ideologie wird nicht erklärt, es wird auf dieses ungläubigen Ding geschoben, aber das wird in einem Nebensatz behandelt und das Hauptthema des Films wird viel zu einfach abgehandelt, um sich dann stundenlang, also der Film geht 2:20 ungefähr, um sich in der Zeit hauptsächlich in dieser tragisch-romantischen Liebesgeschichte, die absolut platt und vorhersehbar ist, zu verlieren und zeitgleich noch so Betroffenheitsplattitüden zu machen. Also wer allgemein solche Internierungsdramen, Dramen, in denen es um große menschliche Abgründe geht, kennt, hat so Bilder vor Augen von ausgemergelten Menschen, von Leid. Und genau das wird da gemacht, das wird einfach nur, es werden Leitbilder aneinander gehängt. Menschen werden melodramatisch getötet, ohne dass man vorher die richtige Beziehung zu ihnen bekommen hat. Und wenn, ist es meistens so konstruiert, dass du die Lagerfeuerszene hast, wo Person X gerade sagt, wie gut es hier geht. Und du einfach auch schon weißt, okay, in der nächsten Szene wird was mit Person X passieren. Und natürlich passiert was mit Person X. Der Film ist unspannend wie Sau, was einfach nicht sein kann bei einer so spannenden, brisanten Thematik, dass man da sitzt und wirklich mit niemandem wirklich mitfühlen kann. Obwohl es eine tolle Szene gibt, also das Schauspiel ist kein Problem, Christian Bale macht das gut, Oscar Isaac macht das gut. Er hat eine Szene, die an sich sehr gut kommen würde, wenn man der Figur vom Drehbuch her die Beziehung bzw. die Trauer abkaufen würde. Und das ist das Problem, das ist teilweise nicht gegeben. Wir haben eine sehr heroische Auflösung, wir haben ein Happy End, was in meinen Augen zu übereifrig ist, auch wenn ich das Zitat, was am Ende gebracht wurde, ganz spannend fand, beziehungsweise ganz gut fand. Wir haben einen Gastauftritt von Jean Reno, wo ich nicht sicher war, ob es wirklich Jean Reno war. Und es ist keine Empfehlung. Es ist wirklich ein Film, wo ich sage, wenn man historisch sehr interessiert ist, vielleicht mal reinschauen, aber ansonsten ist es nicht gut. Es ist ein kleines Budget für die Effekte, die man sieht. Also es sind 90 Millionen Dollar gewesen. Und ich hatte keinen Spaß mit dem Film. Ich hatte aber auch keine Betroffenheit mit dem Film. Der Film war mir egal und das ist das Schlimmste, was so im Film passieren kann. Weil ich euch aber nicht komplett mit sowas entlassen wollte, im Sinne der 50. Folge, die ein Moment ist, wo es um was Schönes geht und dann habe ich einen Genozidfilm, ein Historiendrama, habe ich noch eine Kleinigkeit für euch. Und zwar einen Film, den ihr auf YouTube sehen könnt, der nicht viel Zeit einnehmen wird. Denn ich war gestern wieder im Filmmuseum Frankfurt. Die ist toll. Also es ist eine wundervolle Ausstellung. Ich war jetzt in den letzten 2 Monaten, glaube ich, 4-mal da. Und ich werde noch viele Male dahin gehen, denn ich werde nicht satt, mir diese Exponate anzusehen. Es gibt ein lebensgroßes Alien, also Giga-Fans werden Spaß haben. Es gibt Star Wars-Geschichten. Und es werden eben auch ganz alte Filme gezeigt. Und nur damit ihr mit irgendwas rausgeht, was euch vielleicht ein bisschen Spaß macht und ein bisschen interessiert, googelt mal L'homme à la tête en caoutchouc. Ist ein französischer Film, ist nicht schlimm, weil es gibt keinen Ton. Ist 3 Minuten lang und könnt ihr auf YouTube sehen, alles gar kein Problem. Und ist von Georges Méliès, ist einer der ersten Filmschaffenden der Welt. Und der hat einen kurzen Zaubertrick-Comedy-Einschub von 3 Minuten gemacht. Der wirklich, wir haben gestern zu dritt im Kino gesessen, in diesem kleinen Saal, in dem diese in Endlosschleife so alte Filme gezeigt werden. Und wir hatten sehr viel Spaß dabei und waren alle überrascht, wie gut dieser Effekt umgesetzt ist. Und deshalb schaut euch das mal an. Seht mal, wie die Scheiße angefangen hat, die jetzt teilweise in einfachsten Budget- und Wirtschaftserfolgsfilmen geht. Und wie krass die Technik 1901 schon war, im Sinne von Überschnitt Spezialeffekte zu erzeugen. Es gab keinen Ton, aber es gab Spezialeffekte. Und das hat mich gestern wirklich sehr begeistert und ich hätte gerne, dass ihr das seht und auch so ein bisschen, wenn ihr es auch nicht cool findet, wenigstens sagt, krass, was 1901 schon möglich war, was auch ein bisschen zurückführt. Und Folge 50, Blick zurück, Film aus den Anfängen, über den man sonst nie im Autokino reden würde, wenn nicht jetzt. Daher einfach Kautschuk, Head, Kopf bei YouTube und 1901, dann findet ihr das. Ihr müsst das Französisch jetzt nicht im Text irgendwie da haben. Das sind so meine Empfehlungen. Ich bin momentan dabei, viele Klassiker nachzuholen, mir nochmal genaue Sachen anzusehen. Und vielleicht wird es bald in was Schönem münden. Werden wir sehen. Ich wünsche euch noch eine sehr schöne Folge damit, mit den 2 Jungs. Es wird wahrscheinlich spannend, witzig, unterhaltsam werden, so wie die letzten 50 Folgen. Und wie die nächsten 50 Folgen wahrscheinlich auch werden, wo ich hoffentlich bei vielen euch bessere Filme präsentieren kann, als ich es heute muss. Ich verabschiede mich. Habt eine schöne Zeit. Das war's. Ciao.
Lukas, Talking Lukas, Talking Lukas, Talking Lukas, Talking Lukas.
Das bin ich.
Was denn? Was guckst du denn so?
Nix. Ist alles gut.
Ich finde, meine Füße tun immer ein bisschen weh, wenn ich die da drauf abstelle.
Ich liebe das ja schon, dass das Stuhl, dass der Tisch und der Stuhl in der Küche so hoch sind.
Ja?
Das ist schon geil. Irgendwie sitze ich da besser.
Leute, da sind wir wieder. Ihr habt vielleicht in unserem spannenden Gespräch gerade eben noch gelauscht über Stühle und oder willst du noch was anderes sagen? Warum guckst du mich gerade mit so einem leeren Blick an? Ich habe so viele Pickel zurzeit.
Das ist wirklich krass.
Ich weiß
nicht, was los ist. Es gibt echt ein Muster.
Ich habe, also normalerweise habe ich dieses Problem
nicht. Will die alle mit dem Stift verbinden?
Nee, können wir nicht.
Doch, lass mal
machen. Nein, machen wir nicht. Aber ich frage mich, wo das herkommt auf einmal.
Woher kriegt man eigentlich Pickel? Schon immer so von Sachen, auf die man nicht so gut reagiert, die nicht so gesund sind. Also wenn ich zum Glück, ich
hab da gestern länger drüber gesprochen, Max. Ja?
Ja.
Mein Immunsystem ist gerade down, weil ich krank werde.
Mhm.
Und deswegen kriegt man auch leichter Pickel.
Mhm.
Auch kann das passieren durch falsche Ernährung. Ja?
Ja, aber dann hätten
auch
wir
kann es passieren durch sehr gute Ernährung. Wenn du ab morgen noch Wasser trinkst und gesundes Zeug isst, entgiftet dein Körper und du bekommst Pickel. Das ist bei mir safe nicht. Also ist es auch die falsche Ernährung kann es nicht sein, weil ich weiß, was ich essen kann und was nicht wegen Pickel. Also eine Tüte Chips sieht am nächsten Tag aus wie ein Schrottelkuchen, kannst du vergessen bei
mir. Echt?
Ja, ja, ganz schlimm. Glutamat, ganz übel. Deswegen kann ich leider keine Chips mehr essen, auch wenn ich es sehr liebe. Und ja, es ist bei mir einfach gerade das Immunsystem. Das ist einfach down, weil ich krank bin. Das passiert mir sehr selten.
Bist du auch ein bisschen ekelhaft.
So, Max, fertig, Nase geputzt, können wir weiterreden? Die, ist gut, ne? Wie habe ich denn immer angeguckt? So, dieser Flip, dieser empört, aber auch verwundert über meine, wie ich da drauf komme. Irgendwie so, was
war das denn? Ich sitze hier einfach nur, ich gucke den an, er dichtet.
So, komm, was wolltest du sagen, gerade eben über Pickel?
Nix.
Fang mal an mit hier mit dem ersten Film, den du gesehen hast. Reden wir, Leute hören uns, weil sie wissen wollen, was wir von Filmen halten.
So, Freunde, ich muss ganz kurz an dieser Stelle unterbrechen, weil der Mann Anu und ich waren heute Morgen so müde, dass wir diese Review zu Ghost in the Shell ganz offen gesagt nicht hinbekommen haben. Und wenn man sich die nachher anhört, die mega schrecklich ist. Also das ist einfach so dem Film unwürdig, dass ich mir jetzt nochmal gesagt habe, pass auf, ich bin ja in dem Thema ein bisschen drin. Und Nanu war das jetzt eh alles ne, so mittelmäßig, sage ich mal, gepackt. Aber ich find's mega. Hatte damals auch schon eine Nachlese gemacht für Patreon, als ich den Film im Kino gesehen habe, beziehungsweise eine Review auf unserer Patreon-Seite exklusiv dazu. Wir hatten nochmal ganz kurz hier drin geredet, als Slotty zu Gast war, da sind wir ins Kino gefahren, hab ich den das zweite Mal geguckt. Und ja, das war alles, da ist ein bisschen Phantom von meiner Seite auch da und deswegen, ich kann das jetzt so nicht stehen lassen. So. Außerdem haben wir heute auch die Blu-ray bei uns zum Verlosen und so und das wäre dem Film, glaube ich, ein wenig respektlos gegenüber. Und deswegen will ich mir noch ein paar Minütchen Zeit nehmen, mit euch ganz kurz über Ghost in the Shell zu quatschen. Ich versuche mich sehr, sehr kurz zu halten. Ghost in the Shell ist ja so ein Phänomen. Das hat ja irgendwann Ende der 90er angefangen. Also es ist, glaube ich, inzwischen sind es über 25 Jahre. Wenn man zumindest die Comics mit reinrechnet, war es so, weil der Film kam 98, nee. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall schon lange da. Und ich habe jetzt auch keinen Wikipedia-Film mehr auf. Ich kann jetzt auch nicht aber alles aufhaben. Und war damals in seiner Zeit, als er rauskam, ziemlich, ziemlich kultig. Wir in der westlichen Welt, wir in Europa, sind vor allem durch eine Sache darauf aufmerksam geworden. Das war Wamdu Project mit King of My Castle, wo Teile oder eigentlich komplette Ausschnitte des Filmes als Untermalung des Videos galten und es hatte zwar nicht mit dem Song zu tun, aber irgendwie war es cool. Und irgendwie war Ghost in the Shell aufregend und spannend und hatte eine geile Ästhetik und eine geile Optik und es drehte sich ja, um ganz kurz auch vielleicht die Brücke dann zu schlagen zum jetzigen Film von 2017, es drehte sich um Major, die auch noch einen zusätzlichen Namen hatte, im neuen Film heißt es ja nur Major, die bei Section 9 arbeitet, das ist eine Spezialeinheit, die sich vor allem dem Cyberterrorismus im Jahre 2029 gewidmet hat und dort halt Fälle aufklärt, Fälle durch Technologie, weil vor allem die Menschen im 2029 haben halt in dieser Welt die Möglichkeit, ihren Körper durch Technik zu modifizieren, das heißt, sich bessere Beine, bessere Arme, bessere Finger zu machen und ihre motorischen Fähigkeiten zu verbessern und Major ist ja eigentlich auch nur ein Cyborg, zusammengesetzt mit, unterlegt mit leichten Gefühlen, beziehungsweise dessen sich eigentlich gar nicht bewusst ist, beziehungsweise die dann später auch erst herauskommen im Film. Und irgendwann taucht halt ein Cyberterrorist auf unter dem Namen der Puppeteer und man geht halt der Sache auf dem Spur, wer das ist, weil der vor allem harte terroristische Angriffe auf zum Beispiel Politiker vornimmt,
er auch dafür sorgt, dass halt Politiker, also er geht halt in die höheren Riegen und alle fragen sich, wer halt dahinter steckt. Und Major geht der ganzen Sache dann auf die Spur. Und dann geht es halt auch viel um den Sinn des Lebens und der Sinn von einem Cyborg. Und es ist alles ein bisschen verschroben. Es ist aber eine schöne Geschichte, die ist aber nicht wahnsinnig komplex tatsächlich. Die, also da hat die viel Freiraum zum Interpretieren. Und der Film hat damals vor allem halt durch Bilder beeindruckt, durch den Soundtrack beeindruckt, also nicht jetzt, ich meine jetzt nicht Wembley Project, sondern alles andere drumherum. Der war sehr atmosphärisch, sehr stylisch, schon sehr, sehr viel 80er-Ästhetik mit drin, die gut funktioniert hat, damals schon für die 90er-Machart und irgendwie für viele, viele, viele Menschen wegweisend war. Also Hideo Kojima sagt immer wieder, dass Ghost in the Shell für ihn eine große Inspiration war. Hideo Kojima kennen wir von Sachen wie Snatcher oder vor allem auch Metal Gear Solid. Jetzt gerade macht er dieses Deadly Stranded. Dieses seltsame Machwerk, wo keiner so richtig weiß, inklusive er, was es eigentlich wird. Aber es wird großartig, weil Norman Reedus und Mike Mikkelsen dabei sind. Und Guillermo del Toro. Ein Videospiel für die PlayStation 4, ein exklusives. Wird sehr gut. Er war als nutzt das als Inspirationsquelle, aber auch größere Filme aus Hollywood, wie zum Beispiel I, Robot oder Matrix, haben sich dem Ganzen bedient. Und das sind auch ganz offen genannte Quellen, ist da immer wieder Ghost on a Shell. Also er war in seiner Zeit schon sehr, sehr prägend für vieles in der Popkultur, auch wenn er nie jetzt so ganz oben angekommen ist. Aber es ist für ein Anime schon sehr, 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 sehr breitflächig. Und es war natürlich klar, dass in der Zeit, wo auch viele Sachen einfach aus dieser Live-Action-Sache heraus, also Disney ist da ja gerade Paradebeispiel, die ihre eigenen Werke jetzt alle in Realverfilmungen nach und nach umsetzen. Das, was auch in anderen Genres passiert, auch im Anime-Bereich, und so ist der eine der großen Anime-Verfilmungen Ghost in the Shell geworden, der auf Ami-Seite funktioniert, aber auch auf Asia-Seite. Also man hat halt zusammengearbeitet und irgendwie versucht, so Best of Both Worlds-mäßig das zu machen, indem halt man nicht zu sehr das Ganze ins Hollywood-Gewand drückt, sondern da schon auch sehr, sehr viele asiatische Einflüsse drin haben, aber natürlich auch Dinge passiert sind, wie zum Beispiel, dass man bestimmte Rollen mit Amerikanern besetzt hat. Zum Beispiel die Rolle von Major, die besetzt wird von Scarlett Johansson. Und als die ganze Sache angekündigt wurde 2016, ging so ein sehr durchwachsenes Raunen durch die Menge, weil viele waren halt so, ja, es ist Whitewashing und sowas. Ich finde das alles nicht so streng. Ich habe das von Anfang auch nicht so streng gesehen, weil oft Figuren in Anime-Filmen ja westlich aussehen und deswegen ist das jetzt auch für mich nicht so krass abweichend, dass Major halt so aussieht, wie sie aussieht als Scarlett. Und ich habe das dem Film auch im Vorfeld verziehen, so, weil ich den Cast halt einfach, mir ging es erstmal darum, so scheißegal, wer es macht, Hauptsache der Cast stimmt. Ob das jetzt Asia, Australier, Südamerikaner oder Spanier, Franzose, ist mir scheißegal, macht einfach einen guten Film. Für mich war das Thema damals als Kind, also als Jugendlicher, ich fand das interessant, ich bin aber nie so richtig in das Anime-Thema reingekommen, habe den Film damals auch ehrlich gesagt einfach nicht genug kapiert, ich habe ihn, glaube ich, 10-mal geguckt und habe ihn 10-mal nicht verstanden, habe ihn jetzt dann im Vorfeld nochmal geguckt, bevor ich den Film im Kino gesehen habe im Frühjahr, und da hatte ich ihn dann schon ein bisschen mehr verstanden und fand ihn dann auch sehr, sehr gut, habe dann die Kinofassung gesehen, habe sie 2-mal gesehen, warum? Weil ich den Film fantastisch fand. Ich mochte an dem Film sehr, sehr vieles und darüber möchte ich ganz kurz mit euch sprechen. Die Geschichte, ja, sie ist ein bisschen abgewandelt, es gibt immer noch Sektion 9, immer noch mit Batuu und Major, die halt dem Cyberterrorismus auf die Spur gehen. Und es taucht dann aber nicht, zum Beispiel, es taucht ein anderer Antagonist auf und die Absichten dahinter sind auch anders, weil es zum Beispiel viel mehr gegen Sektion 9 geht und gar nicht allgemein gegen Politik. Es ist viel anders aufgefahren, es gibt noch einen anderen Antagonisten hinter dem Ganzen. Es ist trotzdem sehr, sehr viel an Bildern und Geschichte mit reingeflossen vom Anime. Es sind aber auch noch Inspirationsquellen aus den ganzen anderen Sachen, die noch so passiert sind. Es gibt ja noch diese Serie, mehrere DVD-Releases mit Ghost in the Shell-Material. Also der Film ist lange nicht alles gewesen auf dem Anime-Sektor. Und da wird so ein bisschen alles zusammengeschustert. Aber man hat sich da so ein bisschen Best of All Worlds-mäßig bedient und hat halt eine Geschichte drauf geschaffen, die immer noch ein bisschen ans Original erinnert oder sehr viel ans Original erinnert, aber trotzdem auch ein bisschen abweicht. Und auch viel mehr so auf Major eingeht, ein bisschen mehr auf Sektion 9. Und das muss man nicht mögen, das kann man aber mögen, wenn man darauf Lust hat, wenn man auch vielleicht einfach nicht so tief in dem Thema drin ist. Die Story beim Original war, wie gesagt, hatte wenige Höhen und Tiefen, so die hat sich immer sehr gleich angefühlt. Die Emotionen kamen woanders her und ähnlich hat man es tatsächlich auch beim neuen Film gemacht. Also der neue Film ist einfach von vorne bis hinten relativ gleich in seiner Spannung, weil man aber auch als Endkonsument gar nicht so sehr den Bezug kriegt, weil alles andere ist so stylisch aufgepumpt, dass man halt seine persönlichen Emotionen woanders rauszieht. Und das ist halt die Bildgewalt, das ist der Sound, das ist das Sounddesign, das ist die Musik, das ist das Ganze drumherum. Und das macht Ghost in the Shell 2017 einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Das Ding im Kino zu gucken, war einfach ein visuelles Erlebnis, ein soundvisuelles Erlebnis. Es war einfach extrem schön zu gucken und hat Spaß gemacht. Und ich habe mir da jetzt sehr, sehr wenig Gedanken gemacht, weil ich einfach nicht so ein riesiger Ghost in the Shell bin, was so, ob das jetzt jemandem auf die Füße tritt oder ob das irgendwie, ob das jetzt normgerecht umgesetzt wurde. Weil ich wollte mich einfach nur unterhalten lassen. Und ich glaube, die meisten von euch da draußen gucken diesen Film aber auch genau aus dieser Sicht. Die wollen sich unterhalten lassen und deswegen ist so eine Meinung wie meine auch ganz wichtig. Weil Ghost in the Shell-Fans werden auch nur mit Ghost in the Shell-Fans darüber reden, also Hardcore-Fans. Die werden einfach auch mit Hardcore-Fans darüber kommunizieren. Die werden sich vielleicht mit diesem Film auch nicht anfreunden lassen können. Aber wenn ihr Bock auf einen sehr, sehr schönen Actionfilm habt, der eine wahnsinnige Ästhetik bringt, der dieses unfassbar, also allein diese ganze Optik, dieses ganze Technikgehabe, wie diese ganze Stadt dargestellt ist, so Blade Runner-esque, aber auch noch mit sehr, sehr viel eigenen neuen Elementen, eine ganz, ganz krasse, futuristische Darstellung von der Stadt, in der Ghost in the Shell spielt. Ich finde Scarlett Johansson wahnsinnig, wahnsinnig, ich merke, ich weiß nie, wie man sie ausspricht, Scarlett Johansson, die Scarlett halt. Ich finde Scarlett wahnsinnig stylisch, ich finde die Rolle von Batu wahnsinnig gut besetzt, so, auch wenn er auch einen anderen Weg einnimmt, weil er hat ja so Cola-Böden im Kopf als Augen und die, also im Anime hat er die von Anfang an und im neuen Film kriegt er die erst noch, das sieht man dann auch warum. Aber so die ganze Ästhetik, wie die Leute agieren, wie sie gewisse Szenen aus dem Film umgesetzt haben, aus dem Anime in den Realfilm, wie da gearbeitet wird, das ist alles schon wahnsinnig geil gemacht, das ist wahnsinnig spannend zu gucken, so hey, wie haben sie die Szene umgesetzt, also da sind so viele geile Szenen drin, die man im Film schon mal gesehen hat, im Anime und jetzt halt einfach dann mal richtig nochmal neu sieht in der 2017er Variante und das ist geil, das ist einfach mega fett, so der ganze Anfang, wie sie überhaupt gebaut wird, dann diese ganze Stadtszene mit diesem Müllwagen, die gibt's ja ähnlich auch jetzt im neuen Film, wo dann auch dieser Typ mit diesem Unsichtbarkeitsmantel rumrennt und sie ihn dann verfolgt übers Wasser und sowas. Das ist ja alles irgendwie umgesetzt worden. Die ganze Anfangsszene mit dieser Geisha, wenn sie da durchs Zimmer springt, vom Dach springt in das Zimmer rein, wo gerade dieses Attentat stattfindet und so. Das ist alles wahnsinnig, wahnsinnig geil umgesetzt. Das ist wahnsinnig auf Optik ausgelegt. Die Story ist da wirklich nebensächlich, aber der Rest drumherum stimmt einfach und deswegen mag ich den Film. Also ich mag auch die Rolle von Batu, ich mag die Rolle von Major. Ja, der hat zwei, drei unsinnige Szenen, die nicht unbedingt hätten sein müssen, aber im Großen und Ganzen ist der Film mega und ist für mich auf jeden Fall visuell das Highlight des Jahres 2017 bis jetzt, was ich so im Kino sehen durfte. Ich habe auch nicht alles gesehen natürlich, aber für mich persönlich war das auf jeden Fall ein Highlight-Film und ich mochte den sehr, sehr gern. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem. Ich habe aber nicht diesen krassen Anime Nerdblick drauf, sondern ich bin wirklich so, ey, ich habe einfach Bock auf einen guten Film. Fertig. Und das kriegt ihr mit Ghost in the Shell. Und deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, leiht euch den mal aus bei iTunes oder kauft euch den im Laden. Ich setze jetzt mal hier noch einen Raffling drunter. Oder wenn ihr gar nichts davon wollt, dann macht doch beim Gewinnspiel mit und wo es ja dreimal Ghost in the Shell auf Blu-ray zu gewinnen gibt. Deswegen macht das auf jeden Fall. Ich mag den Film immer noch. Ich habe ihn das dreimal geguckt. Ich finde den mega und kann euch den empfehlen. Wenn man die Möglichkeit hat, den nochmal irgendwann im Kino zu sehen, guckt den im Kino. Wenn er noch irgendein Spätzünder-Kino in irgendeinem Dorf nochmal sagt, oh, ich nehme jetzt mal den Ghost hier mit, den Geist, super. Dann guckt den. Ansonsten reicht jetzt auch eine Blu-ray und ein sehr, sehr schöner Fernseher. Das war's mit Ghost in the Shell. Ich musste das noch ganz kurz anbringen. Jetzt geht's weiter mit Der dunkle Turm und mehr muss ich jetzt auch nicht sagen, weil es ziemlich lange von mir. Sorry, aber der Nanu hat eh nichts gesagt und es war eine Katastrophe, Leute, wirklich. Also wir müssen manchmal auch ein bisschen mehr frühstücken, glaube ich. Nee, vielleicht nicht, dann werden wir nur dicker. Okay, das war's. Tschüss. Jetzt geht's weiter. Womit ich auch gerade mal zum nächsten Film übergehen würde.
Der dunkle Turm?
Der dunkle Turm, weil der dunkle Turm ist auch sowas. Ich war mit dem dunklen Turm überhaupt nicht vertraut. Der läuft seit dieser Woche im Kino. Und es ist ein Stephen King-Buch, beziehungsweise 7 Stephen King-Bücher. Und die sind für viele Leute unfassbar wichtig, weil sie so das neue Herr der Ringe sind, so ungefähr gefühlt. Also es ist ja ganz, ganz krass. Es geht halt darum, dass dieser dunkle Turm irgendwo steht. Und es gibt eine Macht, die den zerstören will. Man sagt, dass diesen dunklen Turm könnte man zerstören mit den Gedanken von Kindern. Und so werden auf irgendwie im ganzen Universum, beziehungsweise grasen die auf diesem komischen Planeten die ganze Zeit die Erde ab und holen irgendwelche Kinder ran, die mit ihrer Unschuld diesen Turm zerstören sollen, haben so eine Einrichtung, wo die Kinder dann so gesammelt werden und die müssen, die werden die so angeschlossen mit dem Kopf und dann schießt irgendwie so ein Strahl auf diesen Turm irgendwo. Du siehst, der weiß doch nicht, wo der steht halt irgendwo so. Und es soll dann halt, es gibt einen Jungen, der eine Vision hat und der das Ganze stoppen will, der dann noch den Gunslinger ranholt, das ist einer der letzten Überlebenden im Kampf gegen den Man in Black, das ist halt der Matthew McConaughey und der Gunslinger und der Junge wollen halt den Kampf gegen ihn angehen und das versuchen dann halt zu stoppen, weil die halt irgendwie kurz davor sind, rauszufinden, wie sie das machen sollen. Und das ist die Story des Filmes und anscheinend auch der Bücher. Und in den Büchern muss das wahnsinnig episch erzählt sein und ganz, ganz krass und alle feiern es krass ab. Im Film kriegen wir eine 90-minütige Version. Ich weiß leider, ich bin nicht so tief, ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt alle 7 Filme schon in diesem einen Film sein sollen oder ob das, Christian, ob das der Film Nummer 1 sein soll, zu Buch Nummer 1. Aber das Ding war allen ziemlich, ziemlich wichtig im Vorfeld. Und es waren alle so, oh Gott, die verfilmen der Dunkle Turm. Stephen King hat sich jahrelang dagegen gewehrt, das zu machen. Und jetzt war ich da drin am Mittwoch, am Dienstag. Und das war wirklich, wirklich richtig, richtig schlimm. Also selbst wenn ich das Buch nicht gelesen habe, kriege ich einfach nur einen Film präsentiert, der so uninspiriert ist. Und deswegen ziehe ich den Vergleich auch zu Ghost in the Shell direkt. Ghost in the Shell hat nämlich auch nicht die Wahnsinnsstory, ist aber in seiner Umsetzung drumherum so stark, dass er Bock macht. Und dass er krasse Bilder hat und was mitbringt und sowas. Wenn du das jetzt mit Herr der Ringe vergleichst, also Dunkle Turm und Herr der Ringe nimmt sich für jedes seiner Szenarien Zeit. So, hier ist der Planet. Und dann wird das halt alles irgendwie krass inszeniert. Und der nimmt sich auch Zeit. Also der geht ja, Herr der Ringe geht ja fast 3 Stunden jedes Mal. Der Dunkle Turm geht 90 Minuten und rusht da so durch und gibt dir nicht eine Sekunde irgendwas, wo du sagst, so, boah, der ist einfach, jedes Bild ist unspektakulär, der Cast ist, selbst Matthew, also ich mag ja Matthew echt gern und er macht es auch okay, ich habe ihn auf Englisch gesehen und er ist halt so ein, ist halt dieser Man in Black, das ist halt so ein Magier und dann steht immer so, da macht er immer mit den Händen so und das ist immer so eine Mischung aus Kilgrave, aber auch ehrlich, Brothers. Also es ist furchtbar teilweise, weil auch der Endkampf, wenn er dann so dasteht, mit seinen Händen immer nur so dasteht und es lässt irgendwelche Steinchen fliegen auf Gunslinger. Das ist alles ganz, ganz große Scheiße. Der Junge ist okay, Gunslinger finde ich auch irgendwie super seelenlos. Dann haben sie den Gunslinger auch so dargestellt, so nach dem Motto so, oh, ich bin der dumme große Freund von dem kleinen Jungen, der mich gefunden hat. Nach dem Motto so Herkules in New York mäßig. Also dann geht er mit dem halt auf, der holt ihn dann da raus und geht mit dem irgendwann auf die Erde. Dann stehen sie so da und sagen so, ist das? Was ist das denn? Ein Hotdog. Aus welchem Hund ist der gemacht? Ha, der dumme schwarze Mann von einem anderen Planeten auf der Erde. Lässt sich jetzt New York erklären von einem Kind. Witzig. Oberscheiße. Matthew stellenweise oberpeinlich teilweise. Dann die ganze Story drumherum. Ja, es ist nichts drin. Es ist keine gute Actionsequenz drin. Keine der Welten, um die es geht, auf die sie reisen oder Dörfer, die sie bereisen, ist irgendwie cool dargestellt. Das ist alles nur so mal kurz angerissen. Und ich glaube, wenn ich Fan von diesem Buch wäre, würde ich mich einfach links und rechts in die Fresse geboxt fühlen. Das ist einfach scheiße. Der Film ist in jeder Hinsicht egal und langweilig.
Ist Dominik nicht so ein riesen Stephen King-Fan?
Ja, ist er.
Hast du seine Meinung schon gehört?
Ja, er hasst den. Zu Recht. Und Schröckert hasst den auch. Und ich glaube, jeder, der hat auch 18er Metacritic aktuell, also mega...
18?
Ja.
Wow.
Das hat einen Grund. Also das ist, also für mich als jemand, der nicht das Buch gelesen hat, und das ist ja auch ganz interessant, das zu wissen, weil vielleicht macht der Film dann Spaß. Nee, macht er nicht.
Also was mich ein bisschen nervt an der ganzen Geschichte, ist eigentlich nur, dass Matthew damit spielt, weil Matthew, wie viele von euch wissen, natürlich, ich habe ja 2 Lieblingsschauspieler. Einer davon ist Matthew, einer davon ist Will Ferrell. Und mich nervt im Moment echt so ein bisschen, was beide abliefern. So. Also beide sind, ich weiß nicht, Matthew hat schon lange keinen geilen Film mehr gemacht. Da kam viel Schrotz nach True Detective und Dallas Buyers Club und so. Mhm. Da waren echt ein paar, der hatte seinen Peak und seitdem ist er nur noch am Abschluss. Gut, ich habe ihn schon gefeiert, da war er richtig wack, so ein Schatz zum Verlieben, das war, da war ich schon ein Fan. Aber, naja, keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, was mit dem los ist. Er hat eine kleine Krise.
Naja, ich meine,
Angst, dass es so Robert De Niro-mäßig wird und er einfach gefühlt jeden Film macht.
Bei Matthew ist es halt so, der rettet den Film nicht, aber er ist schon so der einzige Lichtblick kurzzeitig. Aber dann halt, wie gesagt, auch... Ich finde, einen Zauberer darzustellen in einem schwarzen Anzug, der cool rumläuft und dann irgendwie so Kilgriff-mäßig sagt, okay, bringt euch gegenseitig um und sonst irgendwas so rumbefehlt. Das funktioniert, aber der Film ist halt auch so unschlüssig und deswegen ist auch die Rolle des Matthew so unschlüssig, weil manchmal hast du das Gefühl, der Film will so für so Kids sein, die so jetzt so einen neuen Abenteuerfilm erleben. Und manchmal hast du das Gefühl, der Film will so, der will so düster, böse erwachsen sein. Und da gibt er sich, also am Ende gibt es eine Szene, wo die dann halt, gewinnen die natürlich, und dann sind die halt so Team-Up-mäßig. Und dann sind die so, gehen die so wie Rick and Morty, aber unironisch, in so eine Kabine rein und wollen halt reisen dann wieder zurück. Und dann denkst du so, okay, bitte, 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 lass jetzt nicht, wenn sie diese Tür zumachen, ganz kurz hinten dran, das ist ein Fenster, lass so kurz Licht aufblicken, so nach dem Motto, so, die Reise geht weiter. Und dann gehen sie so in die Tür rein, hörst du nur so dieses Portal, so, es kommt so Licht. Ich war so, oh nein, ey, Leute, wirklich, es ist so behindert, ey, es ist so ein Scheißfilm. Das Beste war an der Pressevorführung, dass ich das Buch geschenkt bekommen habe. Das hat man dazu bekommen, wenn man es noch nicht hatte. Und das war sehr, sehr nett. Aber ansonsten, ich muss wirklich sagen, ich war im ersten Moment noch nicht ganz so sauer. Aber dann, als ich so zu Hause war, habe ich gedacht, so, ey, wenn ich, vor allem aus Sicht von Fans des Buches, und das scheint ja mega viel wichtig zu sein, als ich das getwittert habe, war gleich so, oh Gott, ich bin so gespannt und ich habe die Bücher geliebt. Und richtig, richtig krass, das, was der Dunkle Turm für einige, also 7 Bücher halten auch, ne? Und Stephen King sagt auch, das ist sein wichtigstes Werk und hat die Hand ganz stark drauf gehalten und so und wollte, dass da keine Schindluder mit betrieben werden. Und dann der verteidigt den Film auch so und der ist so furchtbar schlimm. Also das ist so eine der schlimmsten King-Verfilmungen ever, glaube ich. Und dann wird einfach auch den hassen jetzt schon alle, den werden in ein paar Jahren nicht nur alle hassen.
Hast du mal ein richtig gutes Stephen King Film?
Ja, Shining von Kubrick.
Die Verurteilten nicht auch?
Verurteilten.
Ach, stimmt, ja.
Verurteilten, Shining, Carrie ist ganz gut.
Es muss scheiße sein, habe ich ja nie gesehen. Carrie gibt's ja zwei, da gibt's einen alten und einen neuen.
Ja, der neue ist furchtbar, der alte ist cool.
Ich habe gehört, dass das gar nicht so gruselig sein soll, sondern dass es eher so eine relativ langweilige Geschichte ist. Also nicht langweilig, aber nicht keine Gruselgeschichte.
Das ist ja eine Teenie-Geschichte.
Das ist kein Horrorfilm, ne?
Gibt's halt diese eine ekelhafte Szene, wenn sie dann halt ausrast, wenn sie diesen Eimer mit Schweineblut über den Kopf bekommt.
Ja.
Und dann flippt sie halt aus, macht dann die Türen zu und macht mit ihren, fackelt dann die komplette, nimmt Rache an ihrem College.
An diesem Prom.
Ja, genau, an diesem Prom auf dieser Highschool.
Ich glaube, ich habe mich ein bisschen über Carrie behalten. Hey, bringen wir mal die Stimmung wieder ein bisschen hoch. Ich war nämlich auch im Kino.
Stand By Me war auch ein guter Stephen King.
Okay, ja. War auch im Kino und habe was gesehen. Ich habe natürlich nicht den gleichen Fehler wie du gemacht. Ich weiß ja, welche Filme man sich anschauen soll. Bin in Baby Driver gegangen, der hat einen 86er Metascore im Moment. Und was soll falsch laufen, wenn John Hamm und Jamie Foxx in einem Film mitspielen und fucking Kevin Spacey. Ich war, also ganz ehrlich, da ist eigentlich schon alles geritzt. Kevin Spacey im Film geht am Anfang ein bisschen unter, am Ende wird er nochmal ein bisschen cooler, er ist die ganze Zeit so ein bisschen der Daddy, das hat mich genervt. Jamie Foxx hat so eine Gangsterrolle, John Hamm auch. Und Baby, also den kann ich gar nicht, Ansel Elgort spielt Baby. Ist ein Junge, viel zu jung zum Autofahren, so sieht er zumindest aus, hat die ganze Zeit iPod-Kopfhörer im Ohr. Warum, erfährt man während des Films. Und hat irgendwann mal in seiner Jugend einen Fehler gemacht. Der hat nämlich ein Auto geklaut und ausgeraubt von einem Typen, nämlich Kevin Spacey, der ein sehr mächtiger Mann in der Stadt ist. Und der hat ihn dabei beobachtet und gemeint, okay, gut, das hast du super gemacht, trotzdem stehst du jetzt in meiner Schuld und musst für mich Jobs erledigen. Und diese Jobs sind immer Fahrerjobs und er fährt halt wahnsinnig gut. So transportermäßig halt. Macht dann halt immer Fahrerjobs für irgendwelche Banküberfälle oder so. Die Kevin Spacey ist dann halt immer so der Produzent der Überfälle. Er sucht sich dann immer so sein Team zusammen. Einmal besteht das Team rund um John Hamm, einmal um Jamie Foxx. Irgendwann am Ende sind diese Teams gemischt, also ist es Jamie Foxx und John Hamm. Und gleichzeitig spielt sich aber eine Liebesgeschichte ab und so ein bisschen die Vorgeschichte vom Baby wird erzählt und warum er so ist, wie er ist. Es erinnert mich so ein bisschen vom Humor-Level oder so, oder sagen wir mal generell vom Level so ein bisschen an so Scott Pilgrim oder so, ist natürlich nicht so witzig und auch jetzt nicht so, auch in der Machart ganz anders, aber ich hatte irgendwie so ähnliche Gefühle dabei beim Schauen. Mhm. Und ich finde den Film wirklich klasse. So. Also du gehst da halt echt mit einem geilen Gefühl raus. Manchmal werden so geile Ersätze gemacht wie: Diese Welt ist nichts für dich Kleines. Das macht es ein bisschen witzig. So Klischeesätze halt aus irgendwelchen Actionfilmen. Dieser Baby-Typ ist am Anfang ein bisschen strange, weil man sich denkt, okay, der ist mega jung, er tanzt die ganze Zeit durch die Gegend, hat so einen La La Land-Charakter manchmal. Trotz allem mega geiler Film. Ich liebe diesen Film wirklich. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, den anzuschauen. Da brauchen wir auch nicht viel drüber erzählen. Das ist, wie gesagt, halt, man guckt den Jungs zu, wie irgendwelche Banküberfälle gemacht werden. Aber diese Liebesgeschichte zwischen ihm und so einer Bedienung in so einem Diner, die sich entwickelt, Deborah heißt sie, glaube ich, in dem Diner, in dem seine Mutter früher gearbeitet hat, die aber leider bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, auch ein Grund, warum er so ein krasser Autofahrer geworden ist und so weiter. Ich spoilere jetzt hier gerade gar nichts, das wird, ich glaube, in den ersten 10 Minuten des Films alles erzählt. Schaut euch das an, es ist sehr sehenswert, mir hat es großen Spaß gemacht, sehr, sehr guter Kinofilm, Baby Driver. Ich hätte es nicht gedacht, ich fand den Namen total Panne und den Trailer dann sehr gut. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, da musst du rein. Ich glaube, den Trailer haben wir gemeinsam irgendwo gesehen. Mhm. Okay, da musst du anscheinend doch rein. Also wenn er kommt und du hast Bock auf Kino, let's go.
Ich muss den dringend gucken noch.
Und hat sehr viel Spaß gemacht. Baby Driver kann ich nur sehr empfehlen. Wie gesagt, 86er Metascore. Jetzt hast du 2 Filme hintereinander gemacht. Jetzt würde ich direkt den nächsten machen. Ich rede ja nicht so lange über Filme wie du. Und zwar, ich gehe nochmal ganz kurz auf die IMDb-Seite, weil der hat einen richtig krassen Metascore, habe ich gestern noch gesehen. Dunkirk, der neue Christopher Nolan, hat einen 94er Metascore.
94?
Leck die Fäuste. Hast du den schon gesehen?
Nee.
Also, Kriegsfilm, es geht um die Stadt Dünkirchen, die liegt in Belgien, relativ oben am Zipfel. Das ist von der Stadt Brügge, in Frankreich, oben am Zipfel ist von der Stadt Brügge in Belgien. Glaube ich, so 2 Autofahrstunden entfernt oder so, wo ja auch ein sehr guter Film spielt. Also Kriegsfilme sind bei mir so ein Ding. Kann mich mega krass catchen, kann mir aber auch echt egal sein irgendwie, wenn ich den gucke. Aber es gab schon krasse Filme, Black Hawk Down, der Soldat James Ryan, auch dieser hier, wie hieß der, American Sniper oder so, der hatte auch ein krasses Ende. So, also es gab schon echt gute Kriegsfilme. Christopher Nolan ist ein geiler Regisseur, so, von dem ist auch viel zu erwarten. Und dann gehe ich rein und weiß, er hat einen 96er Metascore. Und so nach einer Stunde Film gucke ich meine Begleitung an und sie hält mir so ein Handy hin. Und auf dem Handy steht, wie findest du denn so bisher? Und da habe ich mir gedacht, bisher finde ich den richtig lahm. Weißt du? Es wurden so verschiedene Stellen gezeigt. Es geht nämlich darum, dass die Alliierten weg müssen von dem Strand in Dünkirchen, weil die Deutschen kurz vor diesem Strand stehen und die halt befeuern bis zum Get-No. Und immer wieder siehst du halt einfach nur diese Menschenmengen, die an diesem Strand stehen, darauf warten, dass endlich Schiffe rankommen, irgendwelche Zerstörer, die diese Leute wegholen aus Dünkirchen, weil die dort halt einfach am Arsch sind. So, die müssen zurück, weil sie dort einfach gelünscht werden von den Deutschen. Die wollen aber keine richtigen Schiffe hinschicken und Flugzeuge, weil sie wissen, dass eigentlich gehen die Leute eh hops, die dort sind. Und dann hat es so diesen, die warten eigentlich nur darauf, alle abgemetzelt zu werden und ein paar hoffen, dass sie es schaffen. Und es ist so träge und es zieht sich so. Es soll bestimmt auch so ein bisschen extra so sein, dass man merkt, wie schwierig es war, von diesem Strand wegzukommen, was die Leute da gedacht haben. Es gibt richtig schöne Bilder, das überrascht nicht. Die Musik ist cool, die ist von Hans Zimmer, das überrascht auch nicht bei einem Nolan-Film. Also handwerklich alles richtig gemacht, glaube ich. Aber so richtig gecatcht hat es mich nicht. Und ich glaube, ein großes Problem war, dass kein Charakter so richtig, dass man zu keinem so richtig Bezug bekommen hat. So, da war keiner dabei, wo man so eine richtige Verbindung zu aufgebaut hat, der von Anfang an so vorgestellt wurde, dass man sagte, ja, mit dem kann ich mich identifizieren. Das ist so meine Person, an die halte ich mich. Es wurden sehr viele Personen vorgestellt. Alle waren einem so mehr oder weniger egal. Es stirbt ein kleiner Junge im Film. Das war mir auch relativ egal. Und alles Mögliche, was dann so passiert, ist so, ja, ist schön, am Ende noch ein paar schöne Bilder. Hier Ding spielt mit, wie heißt er, der den Bane gespielt hat?
Tom Hardy.
Ich merke nur an seiner Synchronstimme und wirklich in den letzten 5 Minuten, wo man ihn sieht, dass es Tom Hardy ist. Also auch eigentlich relativ verschenkt, weil er die ganze Zeit nur in so einem Flugzeug sitzt. So. Und ich weiß nicht, ey. Also ich fand ihn schon cool, so, auf jeden Fall war ein guter Film. Nochmal anschauen, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall nochmal anschauen. Und wie gesagt, ich habe zu niemandem so richtig Bezug bekommen. So, keiner war mir so, hat mich so wirklich gekickt. Am Ende sieht man irgendwelche Privatfischer, die dann darüber schiffen. Klar ist die Story irgendwie krass und natürlich wurden da viele Leute gerettet und es war vielleicht auch eine krasse Scheißsituation und ey, Krieg ist mies und ja, und das kriegt man auch gut verdeutlicht da. So, es sind gute Bilder, um festzustellen, wie scheiße Krieg ist, aber das hatte ich auch vorher schon gewusst. Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich habe mir den Film reingezogen und ich gehe da rein und denke mir, ey, 96er Metacritics, Christopher Nolan und war so, ja, war so okay. Weißt du, was ich meine? Mhm. Hat mich nicht umgehauen. Hm. Fand ich enttäuschend.
Krass.
Ich weiß ja nicht.
Lukas war zum Beispiel mega begeistert. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Mhm. Keine Ahnung.
Vielleicht war ich auch nicht in der Stimmung.
Vielleicht warst du nicht in der Stimmung.
Vielleicht war ich nicht in der Stimmung, Maxi. Ich weiß nicht. Ich war vorhin nämlich beim Lahntai. Da habe ich mir eine ordentliche Ente geballert. Dann bin ich da rein, habe mich da hingehockt, so ins Kino. Hinter mir die Leute genervt, vor mir die Leute genervt. Weiß nicht. Vielleicht war ich nicht in der Stimmung für so einen geilen Kriegsfilm. Aber... Nee, irgendwie hat er mich nicht so.
Ich guck mir den noch an, ich mache mir da mal ein Bild von.
Irgendwie hat er mich nicht. Naja, egal.
Naja.
Das war auf jeden Fall, das waren meine Filme, die ich mitgebracht habe. Dann habe ich noch was gesehen, das kann ich nur ganz kurz als Empfehlung. Achso, ganz kurz, hast du den Trailer gesehen von Mord im Orient Express?
Nee.
Das ist auch eine Buchverfilmung und der sieht richtig geil aus, der Trailer. Guck dir mal den Trailer an, mega.
Okay.
Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ist eine, da werden einfach nur 7 oder 8 Charaktere vorgestellt. Damit ganz kurz erklärt, dass ein Mord stattgefunden hat. Und es ist wirklich diese, kennst du diese Krimi-Dinner, wo dann einer so der Mörder ist und dann wird es so aufgelöst. Es hat irgendwie diesen Flair, aber irgendwie cool. Also sieht eigentlich ganz geil aus. Es ist, glaube ich, ein Kammerspiel. Also so sieht es irgendwie aus. Erinnert mich so ein bisschen von der... Nee, egal. Müssen wir uns anschauen. Vielleicht wird's super, vielleicht wird's mega scheiße. Sieht aber sehr, sehr gut aus. Also ein geiler Trailer gewesen. Du wolltest irgendwas sagen gerade, ne? Hm? Wolltest du was sagen?
Ja.
Sag.
Weiß ich nicht mehr.
Wild Germany habe ich noch gesehen.
Ja, aber das wollen wir noch gleich besprechen.
Ah, willst du jetzt noch was anderes besprechen vorher? Ach, den hast du noch. Den habe ich gar nicht gesehen auf dem Zettel, Maxi.
Atomic Blonde kommt jetzt irgendwann ins Kino die nächsten Tage. Und hatte ich mega Bock drauf, war in der Pressevorführung vor ein paar Wochen, weil Charlize Theron spielt mit, die mag ich eh. Die wird auch nicht älter, die ist wie Pharrell Williams, die wird einfach nicht älter. Die ist, glaube ich, jetzt auch schon Anfang 40, die sieht immer noch aus wie eine 20-jährige Maus, ist unfassbar.
Ich habe immer Angst, dass er eines Tages wirklich so aussieht wie ein Monster.
Was?
Wie ein Monster.
Das wäre so schlimm, da sieht sie so krass aus. Monster sieht so krass. Aber so sieht halt, sie ist immer noch bildschön, ganz eigensinnig schön. Und ich mag die sehr, sehr gern. Und spielen auch, es ist ein großes Star-Aufgebot drin. Es ist noch James McAvoy ist noch drin. Es ist noch John Goodman drin. Und das Ganze war so im ersten Trailer vermittelt. So, sie ist schon so ein bisschen der weibliche John Wick. Das Ganze spielt 89 in Berlin, kurz vor der Wende. Und ist eigentlich so ein Krimi... Thriller rund um so Stasi-Geschichten. Es gibt halt so eine Liste und verschiedene Agenten, die halt irgendwelchen Zugang in diese Liste zu haben. Das ist halt ganz, ganz wichtig, weil es geht halt irgendwie um Atomwaffen und diese Liste muss in irgendwelche Hände gelangen, bevor die Wende passiert. Ansonsten ist sie zu oft, oh, keine Ahnung. Die Story war auch wieder so richtig Banane und sie war mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Ich hab nur drauf zugeguckt und war so, ja, okay, wir wissen es, ihr müsst euch irgendwie jetzt gegenseitig ausspielen und ihr müsst euch einen Platz schaffen, um Folgendes zu machen, nämlich einfach geile Action reinzuballern. Die Story ist total scheißegal. Die wollen einfach nur krasse Bilder erzeugen, die wollen krasse Kampfsequenzen abfeuern und die wollen ein bisschen die 80s zelebrieren, die wollen einen krassen Soundtrack haben, so es lief die ganze Zeit Blue Monday. Also direkt am Anfang geht schon los mit Blue Money. Sehr, sehr krasser Soundtrack irgendwie zusammengestellt, auch mit hier völlig losgelöst von der Erde und so, also ein bisschen NDW mit drin. Und am Anfang war es so ein bisschen so, weil die Story dann doch sehr vordergründig war. Und John Wick ist halt ganz einfach so. John Wick ist halt einfach so, okay, ihr habt meinen Hund umgebracht, mein Auto geklaut, ich fick euch alle. Und was machst du eigentlich jetzt die ganze Zeit?
Notier doch was ich erwähnen will.
Okay. Ihr habt meinen Hund umgebracht. Mache ich ein bisschen Radau. Und deswegen.
Der ist auch komplett übertreibt, sorry. Also
John Wick, Alter. Ich liebe John Wick, Alter.
Ich liebe ihn ja auch, aber ganz ehrlich.
Fantastisch.
Also ganz ehrlich, sein Hund wurde umgebracht. Und der bringt dann irgendwie. Das ist dann irgendwie. Darf man jetzt 80 Menschen killen oder was?
John, also voll. Vor allem, wie er dann dasteht und mit diesem Hammer erstmal auf den Boden ballert, weil er seine Waffen einbetoniert hat. Und das ist mega. Auf jeden Fall wenig Story. Am Anfang war auf einmal so viel Story und ich war auch voll unkonzentriert. Ich war so, ich will euch jetzt Action. Also ich wurde einfach mit so einer richtigen, wo ist jetzt die Action-Rolle rein? Und dann kam so nach und nach die Action und die war wirklich fucking gut. Also ist natürlich wahnsinnig ästhetisch umgesetzt, viel mit Lichtern, viel mit Neon, so Schattenspiel und sonst irgendwas, sehr, sehr krasse Choreografien, es gibt dann eine, wo sie einfach so zwei Gartenschläuche die ganze Zeit in der Hand hat, alles mit diesen Gartenschläuchen macht, in so einem Haus, was so zweistöckig ist, was in so einen Hof reingeht, unfassbarer Kampf. Unfassbar.
Kämpft mit Gartenschläuchen?
Ja, sie hat so zwei Gartenschläuche.
Ach, ist das, wo sie dem einen den Gartenschlauch so um den Hals
wirft? Ja, genau, das ist dann der Finish-Move, der Finish-Move sieht man dann, den sieht man schon im Trailer. Und wo sie so gegen so Stasi-Beamten kämpft und sowas. Ja. Das ist mega. Und er kämpft sich halt eigentlich nur von der einen nächsten Sequenz in die andere. Ich habe mir am Anfang echt schwer getan, weil ich fand so irgendwie die Story war sehr, sehr komisch erzählt auch. Und was ich auch nicht so geil fand, zwei Sachen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kleinlich, aber A, fand ich am Anfang vielleicht schon fast zu viel Musik, das hat mich so ein bisschen an Suicide Squad erinnert.
Und B, dass du findest, dass sie irgendwie als weibliche Agentin so ein bisschen ihre häuslichen Pflichten vielleicht nicht nachkommt?
Was?
Ist egal. Ja, also komm, weiter, alles gut. Es war ein Sexismus-Gag, du bist nicht drauf eingestiegen, ne?
Alles gut. Ich hab mich nicht verstanden. Weil ich alle Frauen lieb, weißt du, Christian? Was ich nicht mag an dem Film, ist, der hat ganz hässliche Fonts. Der benutzt ganz hässliche Schriften am Anfang. Der hat immer so Sprühfonts, die so aussehen, als hätte man so eine Schablone irgendwo dran gehalten mit der Farbe so drüber und die dann so verlaufen sind. Und das hasse ich. Das sieht aus wie so ein runtergeladener, kostenloser Font von dafont.com und das sieht so scheiße aus am Anfang.
Ich dachte, das heißt Font.
Ich sag Font. Vielleicht aber heißt es auch Font.
Aber Font ist doch das, wo man so eine Suppe...
Ja, dann ist es halt ein Font. Schrift. Hässliche Schriftarten. Eine
Fontanelle.
Mega eklig.
Ja.
Ich finde, er hat ganz hässliche Schriften. Und das hat mich am Anfang mega abgefuckt. Und dazu die Sound. Ich habe am Anfang ganz kurze... tatsächlich ganz kurze Suicide Squad Feelings gehabt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also wenn du nochmal ganz kurz dieses Suicide, war ich so, bitte nicht. Und deswegen habe ich die erste halbe Stunde ein bisschen schwer getan. Der nimmt dann aber Fahrt an, kriegt extrem gute Momente. James McAvoy nervt mich ein bisschen in dem Film. Sie ist super, John Goodman ist okay. Generell gibt's da noch so einen Typen, der sieht ein bisschen aus wie John Hamm als Russe, mit so blond gefärbten Haaren, auch so einer der Antagonisten, gegen sie den auch so einen Kampf hat. Dem rammt sie irgendwann einen Schlüssel in die Backe und dann kämpft der einfach 5 Minuten lang, während er diesen Schlüssel in der Backe hat. Das ist, also hat aber so ein ganzer Schlüsselbund, der auch so raschelt dabei. Dann rammt sie ihm in die Backe und der bleibt einfach die ganze Zeit im Gesicht hängen und die kämpfen dann weiter. Das ist so albern, aber so gut. Und dann gibt's eine Sequenz und das war dann der Moment, wo ich sagte so, wow, dieser Film ist echt krass. Das ist eine Kampfsequenz, die geht 15 Minuten schnittlos. Also schnittlos. Die hat natürlich Schnitte drin, die immer durch so ein Ranzoom erzeugt werden. Und das ist unfassbar.
Wie viele Minuten?
Locker 15. Die hört einfach nicht auf, diese Szene. Die geht ewig. Das ist einfach eine der krassesten Kampfsequenzen, die ich je gesehen habe. Die fängt in einem, die geht in ein Haus rein und die geht das komplette Haus ins komplette Nebenhaus auf die Straße in ein Auto, was anfängt zu fahren. Und bleibt in dem Auto drin bis zum Schluss. Das ist unfassbar. Die geht 15 Minuten, die Szene ist überkrass. Denn Lukas und ich war irgendwie so, Lukas, hört das auch nochmal auf irgendwann? Verpasse ich irgendwas? Also nee, ist alles im Schnittlos. Unfassbar. Also auch gerade dann, wenn du denkst, sie können es nicht toppen, wie sie dann noch die Kamerafahrten in dem Auto durchziehen. Überkrass. Also ich meine, was da an Technik auf, wie sie das gemacht haben, das würde mich mega interessieren in Making-of tatsächlich, weil das übergeil war. Und das war auch wirklich so, wo ich sagte, okay, der Film ist besonders. Der ist wirklich gut, den kann man sich gut angucken. Das ist ein schönes Popcorn-Kino. Wie gesagt, die Story ist egal. Charlize Theron ist mega heiß und toll und macht das echt gut. So, sie kommt noch so, gibt's noch so eine russische eine französische Agentin, die dann auch noch so unsicher ist und die sie dann noch unter ihre Fittich nimmt. Dann haben die noch beide auch noch zusammen eine Szene. Das ist so eine kleine hübsche mit so schwarzer Spitzen und mega. Ist echt gut. Kann man gut weggucken, finde ich. Hat echt Spaß gemacht. Hat mir am Anfang, wie gesagt, war ich erstmal so, und jetzt so nachhaltig muss ich sagen, mega. Atomic Blonde hat echt Bock gemacht. Kommt jetzt bald ins Kino, guckt euch angucken.
Okay, ich habe noch zwei Sachen, die hake ich ganz schnell ab. Vorher erstmal Aussag. Kennst du die Serie?
Ach, das ist diese neue jetzt, ne?
Ja, mit diesem Geldwäscher. Hast du das gesehen?
Mit Bateman ist die. Ja, die habe ich nicht gesehen.
Also ich habe die erste Folge gesehen. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ich find's mega lame. Also ich find's mega lame, wirklich. Unfassbar lahm. Scheiße erzählt, scheiße gefilmt. Also ein Klischee jagt das nächste. Sieht aus wie Breaking Bad in mega scheiße. Furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Also die erste Folge Ozark, die mir sehr ans Herz gelegt wurde von einem Kumpel, Habe ich mir angeguckt, fand's grausam. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Als nächstes ist Wild Germany. Gibt's auch auf Netflix, zumindest die Staffel 1, glaube ich, und Staffel 4. Und Staffel 4 gibt's eine Folge über Schamanismus. Und da ist er erst bei so einem Schaman. Erstmal muss man, glaube ich, erwähnen, was Wild Germany ist. Du kennst dich da ein bisschen besser aus, du hast da schon mehr geguckt.
Ich weiß, ich vergesse mal, wie der Typ heißt. Das ist auf jeden Fall so ein dünner Typ.
Heißt der Tom Littlewood Tattoo oder so?
Das sind ganz, was, ne, Tom Littlewood, das klingt wie ein Wildwestern-Held.
Ich glaube, der heißt Tom Littlewood. Ich kann den ja mal googeln.
Ist auf jeden Fall so ein dünner Typ mit Tattoos und so ein schöner eigentlich, der immer so einem Thema auf die Spur geht in einer halben Stunde. Der macht ihn heute, gibt es auch davon ein Ablegerformat auf Funk, das heißt Y-Kollektiv, das Y-Kollektiv, die sich mit einigen zwei, drei sehr, sehr dummen Dokus schon recht ins Ausgeschossen haben. Und da ist er auch mit irgendwie involviert, kommt aus dem ganzen ZDF-Neo-Kosmos und hat halt seit Jahren, schon sehr, sehr lange eigentlich, diese Sendung Wild Germany, wo er sich halt immer, wie gesagt, ein Thema nimmt. Ich habe mal eine Folge gesehen, ich hab mehrere Wild Germany-Folgen gesehen, die mich damals ziemlich mitgenommen haben. Eine davon war zum Thema Bug-Chasing. Weißt du, was Bug-Chasing ist?
Nee.
Das ist, wenn in erster Linie Homosexuelle eine Orgie machen und einer von denen hat AIDS und die anderen wissen nicht, wer. Und alle bumsen miteinander. Das ist Bug-Chasing. Und darüber hat er Dings gemacht. Und das ist einfach, diese Doku ist einfach so, also die macht dich so rasend, wie viel dumme Aussagen da getroffen werden. Dann gibt es einen Typen, der hat AIDS und dann sagt er immer so, ja, ich bin aber zufrieden damit, ich fühle mich jetzt frei. Du fühlst dich frei, weil du Dummkopf jetzt jeden Tag Medikamente für ein paar tausend Euro nimmst. Alter, unfassbar krasse, asozial. Hast du jetzt auf die Hand geschrieben?
Weil ich es heute noch sehen will.
Ich weiß halt nicht mehr, ob es die noch gibt. Ich habe die mal gesucht. Aber du wirst es schon irgendwo im Internet finden. Guck die. Die ist absolut, die ist absurd. Er geht dann auch so in so Schwulclubs und sowas in Hamburg irgendwie auf der Reeperbahn, irgendwie, wo er dann wirklich nur mit Unterhose durchmarschiert und sowas und guckt sich das alles an und kann halt auch nicht filmen dort und so und geht in so Darkrooms und so und unterhält sich mit Leuten und was die so erzählen. Da sitzt er so bei so zwei Typen, so ganz, so zwei, es gibt manchmal so ganz, ganz, ganz seltsame Menschen, die dann zusammenfinden. Da gibt es so ein Pärchen von so zwei Jungs, die sind so skurril, die sehen beide so skurril aus und die machen das halt anscheinend auch so und dann gehen sie in deren Wohnzimmer, liegen da so Ketten, da hängt noch so Blut dran und so ein Baseballschläger und sowas. Und was macht ihr damit? Und es ist alles so ganz, 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 also es ist wirklich eine von vorne bis hinten Gänsehaut, aber auf unangenehme Art und Weise Folge. Dann gibt es eine Folge über Satanismus, die ist mega krass. Da geht es am Anfang darum, erstmal um so den klassischen Satanisten, wie man ihn kennt.
Und ganz kurz, wenn ich jetzt ermordet werde, auf dem Weg nach Hause, stehen auf meiner Hand Bug-Chasing und Satanismus.
Oder wenn du jetzt, einfach...
Und auf seiner Hand standen Bug-Chasing und Satanismus. Einfach so, was hat das zu bedeuten?
Vor allem liegt vor dir ein Stück Zettel und du könntest ja einfach was abreißen und draufschreiben.
Nee, aber, ja, ich will das aber safe hier haben, dass ich dann... Ja, ist egal. Ja.
In der Satanismus-Doku geht es darum, am Anfang geht es erstmal so um den klassischen Satanisten, wie man ihn kennt, so schwarzer Raum, Satanas Abraxas, keine Ahnung, so ein Typ mit so langen Haaren, Brille, erzählt ein bisschen was von seinem Hobby, hat so ein Death-Metal-T-Shirt an, oh ja, ich bin auch Satanist, ich lese halt immer mal die dunkle Bibel und so. Und dann kommt aber, dann wird's krass, dann gehen sie zu einer wirklichen Satanismus-Kulte, die nichts mehr damit zu tun haben, mit Klischees und sonst was, sondern mit so kranken Leuten, die so die Kindern so schlimme Dinge antun, dass sie mehrere Persönlichkeiten entwickeln. So splitmäßig. Und dann treffen sie ein Mädchen, das bei solchen satanistischen Ritualen durch sexuelle Übergriffe und sonst was in ihrer Kindheit so gefoltert wurde, dass sie inzwischen 12 oder 13 Persönlichkeiten hat. Mit der unterhalten sie sich und die wechselt während dem Gespräch die Persönlichkeiten. Das ist so krasser Psychoterror, diese Doku. Wow. Die ist so asozial. Wirklich unfassbar. Es gibt viele gute Wild Germany-Dokus. Was heißt gut? Es ist halt immer, das Problem ist, die Doku fängt an, sie geht eine halbe Stunde und dann ist es halt eigentlich, gerade wenn er im Thema drin ist, auch schon wieder vorbei. Sie hat nochmal eine über Leute, die zum Beispiel finden, dass ihre Körperteile nicht zu ihnen gehören, die sich dann so zwangsoperieren lassen und die sich so, ne, so die sich, wie heißt das nochmal? Ja, also so Amputiermenschen, die halt sagen so, der Arm gehört nicht zu mir, ich möchte den abhaben. Mit sowas hat er auch schon gehabt, das fand ich auch überkrass. Ja. Ein Typ, der sich die Beine hat abnehmen lassen und sowas. Ganz, ganz üble Doku. Dann habe ich eine gesehen, über die Schlager-Doku habe ich auch gesehen. Dann habe ich gesehen eine über Pornos in Deutschland, wo sie dann halt auch über den Zerfall der Pornoindustrie reden. dass auch so, also dieser ganze Wandel so von dieser 80er, 90er Kultnummer mit Harry S. Morgan und Gina Wild und so, hin jetzt halt zu My Dirty Hobby und diesen Selfmade-Leuten so, dann nimmt sie Lara Love, die halt irgendwie so User-Drehs macht und halt oft My Dirty Hobby groß geworden ist und da inzwischen ihren Lebensunterhalt verdient und sowas und das darüber redet. Das ist auch ganz interessant, wenn man Pornos mag.
Ja, da wird sich ja ein oder andere finden bei unseren Hörern, glaube ich.
Die ist ganz, das waren schon so die Highlight-Folgen. Aber diese Bug-Chasing-Folge, die hat mich in meinen Albträumen verfolgt. Also das war wirklich, die habe ich auch trotzdem dreimal geguckt, glaube ich. Die habe ich damals mit meiner Ex-Freundin, musste ich die auch nochmal gucken.
Aber die ist nicht gruselig.
Hä?
Die ist nicht gruselig.
Nee, die ist nicht, natürlich ist die nicht gruselig, aber die ist halt so, das Thema an sich ist schon so gruselig, dass Leute miteinander schlafen, wo sie wissen, einer hat AIDS und sie wollen AIDS bekommen. Das ist halt alles so, also das ist wirklich so, okay. Was ist eigentlich passiert die letzte, also Moment mal Leute, können wir ganz kurz alle mal runterkommen und uns mal hinsetzen und jetzt mal ganz kurz, also ihr wisst schon, was AIDS ist, so, und das ist ganz krass, ganz krass, kann ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann, weil es halt echt irgendwie ein Downer ist, aber guckt es euch mal an.
Also ich finde es interessant, ich werde es mir auf jeden Fall reinfetzen.
Was hast du jetzt für Folgen von Wild Germany
geguckt? Ich habe nur Schamanismus gesehen, glaube ich. Ich meine noch ein anderer, aber das ist jetzt schon lange her. Und Schamanismus war halt wirklich witzig, weil er geht halt auf so ein Schamanenfestival und das ist halt auch so alles so Esoterik und so. Und da habe ich mir gedacht, ey, stell dir mal vor, der Marek und ich auch noch auf so einem Esoterik-Festival. Ich glaube, das wäre schon Wahnsinn. So. Dich noch mit eingepackt. So. Ich glaube, da hätten wir richtig Spaß. Wollen wir Jogging Hazard nicht umstrukturieren? Einfach nur wir drei und wir nehmen noch Dominik mit. Und wir vier zusammen auf solchen Dingern.
Boah. Krass.
Stell es mal vor. Naja, egal, Achtung.
Aber was war denn da so witzig?
Ja, der hat dann irgendwie so, er war bei so Stimmschamanen und die haben sich dann, er hat sich dann quasi hingelegt und dann wurde er da so angeschrien von denen und dann sollte er in den Wald gehen und dann sagt er, ja, ich hab jetzt, er ist schon auch so ein Hipster, ne? Und er geht dann so in den Wald rein und sagt so, ja, ich fühle mich da jetzt echt auch so, ich merke das, ja, es tut was mit mir. Und dann war er am Ende, wollte eigentlich eine Ayahuasca-Kur, glaube ich, machen. Klar, er wollte sich mit Drogen vollpumpen, saß er dann bei so einem Druiden-Schamane, was auch immer das war, und der hat ihm halt erzählt, ja, ich könnte dir jetzt schon Ayahuasca geben, aber dann müssen wir nach Holland fahren. Was wir machen könnten, ist, du könntest durch so eine besondere Atemtechnik, wo du halt quasi eine Stunde lang so atmest, wirklich eineinhalb Stunden lang so atmest, dass du hyperventilierst und dadurch in so eine Art Trance verfällst und dann quasi dich manchmal bis in den Mutterleib zurückerinnern kannst und so. Und ich meine, ey, sorry, nichts für ungut, aber natürlich, wenn du so hart atmest, klar hast du dann irgendwann nicht mehr die Sauerstoffzufuhr, dass du irgendwann einfach eine Art Ohnmacht bekommst. Und natürlich werden auch irgendwann deine Finger taub, weil wo... Also, ich meine, die Finger sind am weitesten entfernt vom Körper. Da braucht der Sauerstoff am längsten hin. Natürlich wird das als erstes taub. Also, für mich war das alles relativ logisch. Aber das sind halt solche schamanischen Bräuche. Und dann gab es auch irgendwie diese Situation, dass er bei so einem Schamanen in Berlin war, der in so einem Bauwagen gelebt hat, der dann zu ihm irgendwie gesagt hat, er soll jetzt auf den Baum zu gehen. So der Klassiker halt, ne, von Schamanen, so umarme den Baum. Dann hat er noch so irgendwie die Rinde gekaut. Das war irgendwie alles Quatsch. Aber es war halt irgendwie witzig, sich das mal so anzuschauen. Gerade diese Stimmschamanen, die beiden, die waren schon sehr, sehr witzig. Und ja, ich meine, ich finde ja so esoterisch, also so Leute, die so esoterisch einfach mega abdriften, das finde ich ja eh, ich finde schon witzig auch, ne? Meine Mutti ist ja auch so eine kleine Eso-Maus, nicht ganz so schlimm, aber das ist, also so Eso-Kram, da bin ich ja, also da kann ich ja wirklich nur mit offenem Mund zuschauen und mir denken, ach guck, ihr seid ja alle witzig. Also ich meine, die tun ja niemandem was, ne?
Nee.
So, die sind ja, das sind ja irgendwie...
Es ist einfach maximal man, cringy. So.
Wie wird man so, ich glaube, also ich wurde gefragt, wie wird man so, ich glaube, eine Lebenskrise. Es muss immer eine Lebenskrise vorhanden gewesen sein.
Ja, das geht einem einfach zu gut. Du erlebst es ja auch, dass Leute einfach, dass es ihnen zu gut geht, dass sie dann irre werden, finde ich. Guck mal, die deutsche Rap-Szene. Die werden dann alle so Aluhut-Spastis. Ich habe mir jetzt noch eine eingefallen, eine unfassbare Wild Germany-Folge. Ja. Crystal Meth in Bayreuth. Christian, das ist einfach... Jetzt hast du noch Crystal Meth in Bayreuth auf der Hand stehen. Mega. Bug-Chasing.
Satanismus
und Crystal Meth in Bayreuth.
Was hat er gesehen, was hat er erlebt?
Ich sehe mich schon rauchend in so einem Interview sitzen vor seiner Kamera. Ich weiß nicht, was da los war.
Das ist wie beim York-Zerfall, auch ein Fall von Aktenzeichen XY ungelöst. Da hat ein Typ, der anscheinend an der Psychose litt, seine Frau den ganzen Abend erzählt, ich werde umgebracht. Dann hat er einfach nur Jokze auf einen Zettel geschrieben, hat gesagt, er geht noch mal kurz ins Papillon was trinken. Dann ist er in dieses Papillon gefahren, um was zu trinken und wurde dann tot in einem Auto aufgefunden an der Autobahn Richtung Dortmund. Ist eine krasse Geschichte. Aktenzeichen XY gibt es immer noch auf YouTube. Der Jokze-Fall. Y-O-G-T-Z-E heißt der, glaube ich. Ja, Jokze. Der Jokze-Fall. Da bescheuert. Genauso geht es mir gerade auch. Und dann haben die Leute gefragt, was heißt Jokze? Was könnte es bedeuten? Und bei mir heißt dann Bug-Chasing-Satanismus und Crystal Meth in Bayreuth. Was hat es zu bedeuten?
Mega. Ganz kurz noch zu dieser Bayreuth-Folge. Ist erstmal generell schon ein geiler Titel, weil nix klingt weniger nach Crystal Meth als Bayreuth. Aber ja. Bayreuth liegt ja irgendwie so an der tschechischen Grenze da unten irgendwie. Und da sind halt oberviele Crystal Meth-Küchen. Und da zeigt er halt auf der einen Seite die Stadt so, die halt sich in ihrer Kultur wälzt, aber auch diese ganzen Ghettos, die es da gibt, wo ständig irgendwelche Crack-Küchen hochgehen und sowas, was mega absurd ist. Und dann fahren sie auch mit einem Typen, der so voll den Ami-Film fährt und so und irgendwie zu viel Hollywood-Filme gefahren, fahren sie dann so, hey, die haben uns gesehen, hey, wir müssen vorbei. Und es wird dann so eine super lächerliche Verfolgungsjagd, die nicht stattfindet. Der Typ steigert sich da voll rein und fahren dann dadurch diese Crack-Küchen und sowas. Das ist mega.
Weil du gerade gesagt hast, Hollywood, ne?
Ja.
Kennst du auch Nollywood? Kennst du Lollywood? Also du kennst Bollywood.
Ja.
Und glaubst du mir, dass es auch Nollywood gibt? Das ist nämlich das nigerianische Hollywood.
Kann mir gut vorstellen, dass es das gibt, ja.
Und glaubst du auch, dass es Lollywood gibt?
Kann gut sein.
Das alles, Max.
Es gibt wirklich. Was ist Lollywood? Luxemburg?
Also, weiß ich nicht.
Vielleicht Chris, was ihr wissen müsst, ist, dass Chris nur sich selber auf dem Handy als Hintergrund hat.
Warte mal kurz. Lollywood.
Ach, was ist Lollywood, Alter?
The Cinema of Pakistan, based in Lahore. Also, Lollywood. Nollywood ist glaube ich, Nigeria. Ja, ist der nigerianische Film, ist Nollywood. Nollywood. Naja, wollte ich nochmal kurz sagen. Wusste ich nicht.
Hab
ich
gar nicht erfahren. Mega. Christian, 50 Folgen.
50 Folgen.
Hast du ein Highlight?
Nee. 50 Folgen. Highlight war im Autokino Late Night Live. Auf jeden Fall.
Ja, das war definitiv.
Das war das absolute Oberhighlight.
Wann geht mir jetzt eigentlich mal der Kartenvorverkauf los, Christian?
Ich hab da so eine Mail bekommen, dass das bald losgehen könnte.
Mhm.
Ja. Ich weiß es aber nicht. Also Leute, die Patronen erfahren es als erstes. Und
definitiv.
Dann,
Leute, 12. 13. Januar, wenn ihr keinen Urlaub habt, reiß ich euch die Eier ab. Wirklich, es reicht mir langsam mal.
Leute, wir haben es jetzt extra auf dem Wochenende verschoben. Was sollen wir nochmal machen? Sollen wir noch einen bundesweiten Feiertag ins Leben rufen oder was?
Was gucken wir denn jetzt eigentlich im Kino mit den Leuten? Guardians.
Guardians.
Gott. 12. gucken wir alle zusammen Guardians, danach gibt's einen Live-Podcast am 13.
Wir reißen uns einen Arsch auf für euch.
Am 13. ist dann Autokino live. Ich hab im Übrigen A Little Something als Gäste eingeladen, nur dass du es weißt.
Für im Autokino live?
Ja.
A Little Something. Die mag ich, ja.
Ich weiß. Deswegen habe ich es auch eingeladen.
Der Jan Wehn kommt am Montag her.
Na, Arschbash. Hab's gehört, ja. Ich war vorgestern bei dem zum Podcast zu Gast, bei All Good.
Echt? Das war eine Rockstar-Folge?
Ja.
Echt?
Ja.
Ich höre den gerne, der Manuelsen-Podcast war geil, Alter. Der kann, also wirklich.
Was Jan Wehn halt kann im All-Good-Podcast, solltet ihr übrigens, falls ihr irgendwie eine Deutschrap-Affinität aufweist, ist das Beste, was euch passieren kann, weil das der einzige Journalist ist in Deutschland. Ich habe gestern mit Marek drüber geredet. Der einzige Journalist in Deutschland, der es schafft, kredibil zu sein, aber sein Gegenüber so ernst zu nehmen und ihm auch so ein Gefühl von Wärme und Feingefühl zu vermitteln, dass er es schafft, mit dem ein persönliches Gespräch zu führen über Musik. Mhm. Und nicht so, weil wenn du nur echt Musikjournalisten hast, dann ist der meistens so, was soll ich mich mit Manuel so unterhalten? Das ist ein dummer Spast so. Und wenn du einen Rooster hast, der will nur Skandale, der will nur Klicks.
Ja,
so, Rooster ist ein Wichser. So, muss man einfach mal sagen, Rooster ist das Schlechteste, was Deutschland je passiert ist in Sachen deutsche Rap-Interviews. Wirklich, ihr könnt mir nichts erzählen. Der Typ ist einfach die Schande. Auf jeden Fall. Und Jan Wehn ist der perfekte Mittelweg für das alles.
Mittelweg, auch ein gutes FA-Album gewesen.
Halt dein Maul. Jan Wehn ist echt gut.
Ja, ich mag den Jan ja auch. Also ich glaube, wir haben in 50 Folgen Autokino in 48 Folgen Jan Wehn gelobt. Also es ist ganz offensichtlich eine tiefe Liebe, die uns die da herrscht zwischen uns und Jan Wehen. Ich hoffe ja auch, dass eines Tages, vielleicht kommt ja eines Tages nochmal ein Rap-Album von dir oder von mir. Und vielleicht, Jan Wehen, dann will ich aber, dann kannst du mal deine Kontakte spielen lassen, weil wenn wieder nicht, also wenn ich nicht mit meinem Album auf dem Juice-Cover bin, das ist aber was falsch gelaufen, sag ich ganz ehrlich.
Hat der doch nichts mehr mit der Juice zu tun, oder?
Ach, der hat doch Kontakte überall, hat seine Finger überall im Spiel, ey, ja, nee.
Der Wehen, das ist ein Tausendsasser.
Ein Wunderwutzi heißt das ja in Österreich.
Moment, Tausend, was?
Tausendsasser heißt in Österreich, also wenn du Tausendsasser bei Google eingibst, ne?
Aha.
Steht da in Österreich, warte mal, 1000
Millionen
Sasser und dann steht hier direkt oben 1000 Sasser, in Österreich umgangssprachlich auch Wunderwutzi genannt. Mhm. Leute, das war's. Das war die 50. Folge, die hat reingeknallt wie sonst was.
Mega.
Ich fand die wirklich geil. War eine schöne Folge.
Mega.
Also allein diese ganze Frühstücksgeschichte, diese Morgenroutine, So, das war's.
Sie schon in der Folge, die noch nicht zu Ende ist, schon mal selber loben, wie geil es war.
Also für mich ist die Folge vorbei. Ich hab alles gesagt, was soll ich noch erzählen? Ey?
Keine Ahnung. Hast ja noch so viele andere Podcasts, wenn du reden kannst. So, dann machen wir mal, sag zu.
Derjenige, der 9 Podcasts mittlerweile hat, glaube ich.
9? Schielst du beim Hören oder was?
Schielst du beim Hören?
Leute. Das war's mit dem Autokino. Auf die nächsten 50 Folgen. Danke für 1000 Patronen. Danke für Autokino Live. Viel Spaß noch mit allem, was wir sonst so machen. Wenn nicht, dann verpisst euch halt. Das war's.
Tschüss.
Tschüss.
Diese Ausgabe von im Autokino wurde präsentiert von Ultimate Ears.
Es geht ja um Major und Batu. Batu der Bär.
Probier es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit.
Und Frauen, die eigentlich Roboter sind.
Mit geilen Anzügen und springen dann von Hochhäusern und schießen alle tot, die sie so kennen. Sie geht gern tauchen unter Wasser. Sie hat ganz Schläuche an ihrem Kopf. Sie spricht mit Robotern und so. Sie geht auch gar nicht oft aufs Klo, denn sie ist gar kein echter Mensch. Sie ist ein Roboter. Wer hätt's gedacht?
Ghost in the Shell, jetzt auf Blu-ray erhältlich.